Willkommen bei Grummelige Alte Nerds, dem Podcast mit dem großen Extra an Gestammel und Genuschel von Stefan und Marco.
Herzlich willkommen bei Grummelige Alte Nerds mit Marco und Stefan. Ich begrüße Marco. Moin Marco.
Moin Stefan. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
Das ist wundervoll. Episode 3, wie immer vorneweg, wir werden spoilern. Das heißt, wir werden uns in der Tiefe über einen Film und eine Serie unterhalten. Wer beides noch nicht kennt und sich nicht spoilern lassen will, soll das bitte vorher sich angucken und dann hinterher den Podcast hören. Und Marco verrät uns jetzt, worum es heute geht.
Ja, ganz genau. Ich bringe alle Geheimnisse, lüfte alle Geheimnisse und erzähle euch mal eben kurz, worüber wir uns heute unterhalten. Es geht um einen Film. Der Film heißt Ex Machina. Und es geht um eine Serie, die wir danach besprechen wollen. Und die heißt Maniac.
Genau. So ist es.
Ich will gar nicht zu beiden großartig was vorwegnehmen. Von daher, ich glaube, Stefan, wir starten einfach direkt rein.
Genau. Und bevor wir uns über Ex Machina unterhalten, möchte ich mich an der Stelle nochmal bei meinem Kollegen Patrick bedanken. Der hat uns nämlich dazu inspiriert, uns über diesen Film zu unterhalten. Der wird wahrscheinlich auch mal bei uns zu Gast sein in absehbarer Zeit. Wir schauen mal. Auf jeden Fall danke, Paddel. Und wir hören uns hier an prominenter Stelle. Haha.
Wir hören uns an dieser Stelle. Vielleicht ist das.
Wir hören uns an dieser Stelle, genau, an semi-prominenter. Ja, so ist das. Der Ruhm der dritten Folge steigt mir schon zu Kopf.
Ich finde auch semi-prominent noch ein bisschen hochgestapelt. Vielleicht solltest du sagen.
Semi.
Weiß ich nicht, leicht so. Prominent oder. Ich weiß nicht genau, wie umschreibt man das. Vielleicht einfach gar nicht prominent.
Ja, ja, vielleicht kehren wir zum Film zurück. Ja. Gut. Okay. Was ist deine Meinung dazu?
Ex Machina. Fazit. Genau. Ja. Ja, zu dem Film. Tatsächlich, ich bin sehr begeistert von diesem Film. Mhm. Und es ist der erste Film, also ich meine, das ist jetzt die dritte Folge, die wir heute machen. Von daher ist jetzt da noch von keiner großen Kontinuität irgendwie zu reden. Aber das ist der erste Film, der mir durchweg gut gefallen hat. Na klar, habe ich auch hier was zu mäkeln irgendwie. Das gibt es ja immer. Aber das ist eher, auf niedrigem Niveau. Das ist punktuell mal irgendwie, wo ich denke, das ist ein bisschen schräg. Aber funktioniert. Also das einmal so ganz kurz als erstes Fazit irgendwie. Ganz klare Empfehlung von mir. Wer den Film noch nicht kennt, anschauen. Ja, ist schon ein bisschen älter, ist von 2014. Ich glaube, dass der Film, und vielleicht auch ganz kurz noch als Hintergrund, warum ich diesen Film so klar empfehle. Ich glaube, dass der Film mit dem Thema, das er eigentlich zu großen Teilen oder hauptsächlich behandelt, dass er diesem Thema nicht viel Neues hinzufügen kann. Das ist ja ein Thema, also das Thema künstliche Intelligenz, ich nehme das mal vorweg, das Thema künstliche Intelligenz und wann ist künstliche Intelligenz keine künstliche Intelligenz mehr, sondern echte, oder wann ist es ein echtes Bewusstsein und wann wird aus künstlicher Intelligenz echtes Leben? Ja? Ich glaube, dass der Film dem nicht am Ende nicht mehr viel Neues hinzufügen kann zu dieser Debatte oder zu der eher schon philosophischen Frage. Aber Mann, hat dieser Film eine großartige Ästhetik. Und was hat der für eine Spannung, die er die ganze Zeit aufrechterhält? Und wie gut schafft dieser Film es eigentlich, einen ständig in die falsche Richtung zu schicken? Also er hat ja ein paar Wendungen drin und die sind auch tatsächlich nicht vorauszuahnen.
So, Punkt. Ja,
also für mich war es zumindest so.
Das ist auch mein Fazit. Also von der Thematik her hochinteressant, vom ganzen Aufbau des Films. Wahnsinnig spannend, viele Wendungen. Ich habe den sehr gerne gesehen. Das Ganze wirkt ein bisschen wie ein Theaterstück, weil es nur eine Handvoll von Darstellern gibt, auf einigen wenigen Räumlichkeiten beschränkt. Mhm. Was das Ganze nochmal ein bisschen fokussiert. Genau, ein Kammerspiel, richtig. Absolute Empfehlung meinerseits, unbedingt angucken. Ja, der Film ist von 2014, aber wenn hier IMDb recht hat, dann ist der komplett untergegangen. Auf IMDb stehen ja immer die, ich weiß nicht, worauf die Berechnungen beruhen, die Umsatzzahlen dafür. Der Film hat, 15 Millionen gekostet und hat irgendwie ein bisschen mehr als das Doppelte eingespielt. Ich habe jetzt die Details nicht mehr im Kopf, sind auch jetzt für den Podcast nicht relevant. Auf jeden Fall ist es das. Also ich finde, für mein Empfinden ist das ein Flop gewesen, was an den Kinokassen, und das ist einfach nicht gerechtfertigt, in gar keiner Weise. Er ist technisch brillant, also wegweisend. Die haben auch damals einen Oscar für die Effekte bekommen. Und er ist fantastisch geschauspielert und er ist total spannend zu gucken. Unbedingt sehen. Was ja. mir noch einfällt, bei fantastisch geschauspielert, Marco, weißt du eigentlich, dass das heute der Sonoya Mitsumo Podcast ist? Jetzt wirst du natürlich sagen, die Sonoya Mitsumo? Und ich werde antworten, natürlich, genau die. Sollte es noch jemanden nicht geben, der diese Frau nicht kennt, ist eine japanische Schauspielerin, die sowohl in Maniac mitspielt, als auch jetzt in Ex Machina.
Du hast es versaut, Stefan.
Warum?
Du hast es versaut.
Was?
Du hast mir die Chance nicht gegeben. Kurze Pause, Augenblick. Zehnmal innerlich kurz von drei runter.
3, 2, 1.
Stefan, die Sonoya Mitsuno?
Marco, die?
Nee.
Genau die. Doch,
echt?
Hammer, oder?
Die ich aus den beiden heute angekündigten Themen kenne und ansonsten noch nie was von ihr gehört habe. Genau die?
Ja, genau die.
Ja. Die mir aber tatsächlich, also das ist mir im Nachhinein aufgefallen, wo wir gerade dabei sind, irgendwie können wir das ja auch kurz einmal behandeln, das Thema. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ich habe ja zuerst die Serie geschaut und dann habe ich mir den Film angeschaut. Und glaubst du denn, ich habe sie erkannt? Nee, das habe ich nicht. Also ehrlich gesagt,
ich auch nicht.
Liegen vielleicht auch aufgrund der Frisur und der Brille, die sie in Maniac hat, liegen Welten dazwischen für mich. Also ich hätte sie
absolut jetzt
persönlich nicht wiedererkannt. Ja. Aber als ich meine Notizen hier gemacht habe, habe ich gedacht, Moment mal eben, der Name kommt dir bekannt vor, den hast du doch zu der Serie auch schon hingeschrieben. Und da habe ich echt gestaunt. Ja, genau.
Ja. Also vom Gag hin zu den Darstellern würde ich dann sogar schon sagen. Also ja, dieses Sonoya Mitsuno ist eine der Schauspielerinnen, die in Ex Machina mitmachen und hat die Rolle eines Androiden.
Ja.
Eines einfachen, primitiven Androiden.
Ja. Wobei das schon der erste Spoiler war, weil das weiß man am Anfang des Films ja nicht.
Ja, tatsächlich, das ist richtig.
Also ich glaube schon, dass man das recht schnell mitschneidet, wenn man den Film aufmerksam guckt.
Ja,
genau. Und man ärgert sich dann auch recht schnell darüber, dass das so ganz offensichtlich ist, aber die Hauptfigur des Films, oder nee, ich weiß gar nicht, wer die Hauptfigur des Films ist, aber Namen, Stefan, der Caleb, Dankeschön, der Caleb das nicht mitbekommt. Also, naja, egal. Ja. Also, kommen wir später noch drauf.
Genau, lass uns kurz mal zu den übrigen Schauspielern kommen, mitmachen.
Ja, vielleicht noch kurz zu Sonoya Mitsuno, wo hat die noch
Entschuldigung, mitgemacht? Entschuldigung,
natürlich. Die hat bei Annihilation mit auch mitgemacht. Mitgespielt. Da ist sie mir auch nie aufgefallen. Den Film habe ich gesehen, aber ehrlich gesagt, aha, hat sie mitgespielt. Komisch.
Ja.
Und bei La La Land hat sie mitgespielt?
Ja, aber das kann auch eine kleine Rolle gewesen sein. Das
und ist in Die Schöne und das Biest. Also das sind so die Filme, die ich kenne,
ja,
die ich auch gesehen habe.
Genau.
Aber wo ich jetzt auch sie nicht tatsächlich in Erinnerung habe. Vielleicht hat sie auch, glaube ich, keine großen Rollen gehabt.
Ja. Sie hat übrigens auch in einer Serie mitgespielt namens Devs. Das Interessante daran ist, also erstmal vorweg, ich kenne die Serie gar nicht, aber das Interessante ist, es ist derselbe Regisseur wie bei Ex Machina.
Und derselbe Regisseur und Schreiberling wie von Annihilation.
Ja, genau. Also der ist übrigens Alex Garland und er hat zum Beispiel 28 Days Later gemacht, also geschrieben. Oder das finde ich schon mal fantastisch. Dann die Verfilmung von Dread aus 2012, die war einfach geil. Die war direkt voll in die Fresse. Kann ich nicht anders sagen. Hast du es mal gesehen?
Nee, die habe ich nie gesehen.
Kann ich nur empfehlen. Das ist blutig, kurz zwar, aber blutig und auf den Punkt. Und das ist tatsächlich der erste Film, wo Judge Dredd nicht einfach so als weichgespülter Comic-Held rüberkommt, sondern als die Figur, wie sie dann auch in den Comics sein soll.
Dieser Alex Garland ist auch ja scheinbar, also der ist viel auch im Videospielbereich unterwegs. Ja. Der hat hier Devil May Cry, da hat er für geschrieben. Und bei Enslaved hat er auch die Story beigesteuert. Und das Neueste, was er jetzt macht, ist ein angekündigter Film zu Halo.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich bin echt neugierig. Also ich traue dem Mann auch zu, dass er daraus was Anständiges macht. Denn er hat mehrere wirklich klasse Projekte umgesetzt, sowohl als Schreiber als auch Regisseur. Genau. Da bin ich mal neugierig.
28 Days Later und Sunshine. Die beiden sind schon bei mir ganz oben auf der Liste der besten Filme, die ich hier gesehen habe. Sunshine. Und
ja.
Fantastisch. Da hat er geschrieben. Also großartig.
Fantastisch, genau. Ja, er scheint ja dann auch mit der Sonoya Mizuno eine Schauspielerin gefunden zu haben, die sowas ist wie Teil seines Stammensembles, wenn er auf sie zurückgreifen kann, denke ich mal. Ne? So wie hier Martin Scorsese ja auch immer gerne mit einem Kern von Schauspielern zusammenarbeitet in seinen Projekten, die man immer wieder findet.
Genau, also tatsächlich haben, wenn du dir das bisschen anguckst, haben die auf die eine oder andere Art und Weise alle schon mal mit ihm gearbeitet, die da drin sind. Ich glaube, außer die Vikander. Aber Oscar Isaac beispielsweise, der spielt auch in Annihilation mit. Der spielt ja hier den Nathan.
Stimmt, Ex-Machina, ja, genau.
Aber der spielt auch in Annihilation mit. Genauso wie die Sonoya Mizuno. Von daher, das ist schon, man merkt, wenn man sich kennt, dann hat man vielleicht auch bessere Chancen, da beim Casting derjenige zu sein, der den Zuschlag bekommt. Klar, die Chemie stimmt zwischen Regisseur oder Produzent und Schauspieler. Dann nimmst du dir natürlich eher jemanden, mit dem du schon zusammengearbeitet hast, denke ich mal, als jemanden, den du gar nicht kennst.
So sehe ich das auch. Apropos Oscar Isaac, der ist in der Rolle des Nathan oder Nathan, wie auch immer man ihn aussprechen will, zu sehen. Wer da jetzt kein Gesicht mit verbinden kann, der soll mal an die Star Wars Episoden 7 bis 9 denken. Also an 9 lieber nicht, das macht nur Bauchweh. Da hat er Poe Dameron gespielt. Mhm. Ne? Und er ist überhaupt vielschichtig unterwegs. Er macht sowohl Blockbuster als auch Filme, ich will jetzt nicht unbedingt ernster das Ganze nennen, aber schon halt mit einem anderen Hintergrund, ne? Also mit einem ernsthafteren Hintergrund, wo man dann auch mal unterstellen kann, hier musst du Schauspielern, hier geht's nicht um Knallbumm-Effekte.
Genau, vielleicht nicht Programmkino, soweit würde ich nicht gehen, aber es ist schon, das sind schon auch Filme, die also kein Popcorn-Kino eben, ne? Kein Blockbuster-Kino.
Richtig, genau.
Er macht mal dies, mal das. Das trifft tatsächlich auch auf alle Schauspieler hier zu, oder? Also das ist bei Alicia Vikander genauso. Die spielt hier die Ava, also die Androiden, die künstliche Intelligenz, die man, glaube ich, wenn man so ein Popcorn-Kinogänger ist, auf jeden Fall aus Tomb Raider kennt. Großartige Verfilmung des Themas, finde ich. Also für mich auch besser als die Filme mit
Angelina Jolie.
Mit Angelina Jolie, genau. Ich habe Ich und Namen, du weißt ja. Großartig, die hat mir sehr gut gefallen. Und die hat auch bei Jason Bourne mitgespielt. Da habe ich sie aber gar nicht in Erinnerung. Das habe ich nur auf IMDb gelesen. Sie macht aber sonst viele eher, unbekannte Filme will ich nicht sagen, aber eben kein Popcorn-Kino. Ich weiß immer gar nicht, das besser zu sagen, wie zum Beispiel The Danish Girl, der ja auch 2015 rausgekommen ist, den ich noch nicht gesehen habe leider, nur Trailer, den ich aber unbedingt noch gucken möchte, weil ich Eddie Redmayne auch so gut finde.
Wir haben also schon mal ein künftiges Thema, das finde ich gut, genau. Hm. Was man noch dazu sagen kann, die Dame ist aus Schweden, deswegen bezweifle ich, dass sie Alicia heißt. Ich denke mal, die werden sie Alicia nennen.
Da wirst du recht haben als alter Schwede.
Ja, alter Schwede.
Ja, genau.
Die Frau Vikander. Wie kann das sein?
Der war so billig, Stefan.
Ich weiß. Billig, da stehe ich drauf.
Das hast du dir vorher notiert, oder?
Nein.
Nee,
okay. Weißt du, billige Dinge schüttel ich mir echt aus dem Ärmel und ich sitze hier im T-Shirt.
Ja, alles klar. Ja. Gut, lass uns nicht über dein T-Shirt reden, bitte.
Warum?
Ist sauber. Einfach möchte ich nicht.
Das reicht. Ach so. Toll.
Genau, also da ist übrigens, von Tomb Raider ist übrigens ein zweiter Teil angekündigt, bei dem, wo wir da sind, das wusste ich gar nicht, da freue ich mich schon drauf.
Habe ich vor einiger Zeit gelesen, habe ich ehrlich gesagt auch erwartet. Der erste Tomb Raider war jetzt kein Geniestreich, aber war wirklich gut und das lag auch an, ich nenne sie jetzt trotzdem Alicia Vikander. Denn ich denke mal, das ist okay, sie ist hauptsächlich jetzt in Amerika tätig. Aber richtig ins Geschäft gekommen, habe ich gesehen, ist sie durch schwedische Krimiserien. Oder allgemein schwedische TV-Produktion, um das zusammenzufassen.
Und eingestiegen ist sie tatsächlich, sie war Tänzerin früher, hat Ballett getanzt und irgendwann auf der Ballettschule gemerkt, dass ihr der schauspielerische Anteil von, also ihr Theater, glaube ich, irgendwie bei Theaterstücken das dann letztendlich entdeckt, dass ihr das mehr liegt. Und so ist sie dann in die Filmszene gerutscht. Aber eigentlich ist sie Tänzerin.
Ich finde sie auch gut in dem, was sie macht. Sie ist jetzt vielleicht keine Weltklasse-Schauspielerin, aber mich überzeugt sie. Die tritt immer so in ihren Rollen auf, dass ich ihr das abkaufe, was sie darstellt. Mehr erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht von Schauspielern. Es muss nicht jeder so gut sein wie Al Pacino oder wie Robert De Niro, ne? Oder auch Meryl Streep. Das geht vielleicht ein bisschen zu weit.
würde ich dir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich jetzt so an Tomb Raider denke. Wenn ich jetzt auf Ex Machina gucke, dann würde ich schon sagen, ist sie, hat sie ja eine der tragenden Rollen, obwohl ich meine, das ist ein Kammerstück, die haben alle schon sehr, sehr wichtige Rollen, weil sie zu gleichen Teilen in der Geschichte auftauchen. Aber Himmel, sie macht das wirklich richtig gut. Also in diesem Film hat sie mich zu 200% abgeholt. Wie sie die Androiden spielt, diese ständig Entrückte. Ich kann es gar nicht anders sagen, weißt du, also Emotionen ausdrücken, so dass du aber trotzdem merkst, dass es eigentlich keine Emotionen sind. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das anders beschreiben soll. Also so ein bisschen dieses Unechte, aber trotzdem Echte.
Oh, schwierig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie ist eine Androidin, also ist jede Gefühlsregung, die du als Mensch in ihrem Gesicht ablest, eine, die von einem Programm ausgelöst wird und nicht von einer natürlichen Reaktion. Und das macht sie sehr gut. Also man erwartet in einem Moment ein Lächeln und das macht sie dann, aber das sieht irgendwie ein bisschen gekünstelt aus oder halt leblos. Und das war tatsächlich etwas, dafür schätze ich sie sehr.
Und trotzdem denkt man dann an der Stelle, meine Güte, ist die KI gut, ne? Und das sieht ja trotzdem total echt aus. Also das hat es irgendwie bewirkt. Also das finde ich schon ganz erstaunlich. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, ich weiß, wir haben noch einen Schauspieler vergessen, kommen wir gleich drauf, aber wo wir gerade bei super Leistung sind, wer hier den Vogel abschießt aus meiner Sicht, ist Oscar Isaac. Den kannte ich, wie gesagt, vorher als Poe Dameron. Der kommt jetzt auch in Dune. Der ist ja noch nie erschienen, haben wir noch nicht gesehen. Bei Annihilation habe ich ihn ganz dunkel in Erinnerung. Da ist er ja später auch bei der Expedition dann, glaube ich, nicht dabei. In Drive hat er mitgespielt und in Sucker Punch. Aber in Drive ist er mir auch nie aufgefallen. Auch übrigens ein großartiger Film. Und Sucker Punch fand ich auch großartig aufgrund seiner Bilder. So. Aber da hat er wahrscheinlich auch eher irgendwie die Nebenrolle gespielt. Ich kann mich zumindest an ihn nicht erinnern.
An beide Filme kann ich mich erinnern, aber nicht an die Rollen von Oscar Isaac. Das geht mir da genauso wie dir. Ja. Aber hier, das war der Knaller. Er hat wirklich fantastisch geschauspielert.
Ganz großartig. Er kann was. Wir werden ja über den Charakter dieses Nathan noch ein bisschen reden im Verlauf der Diskussion. Genau. Aber das, also Himmel hilft, er hat den wirklich, er hat in mir Emotionen ausgelöst, muss man ehrlich sagen.
Ja, es ist auch in den Augen dieses Mannes zu sehen gewesen, dass der tatsächlich in dem Moment so empfunden hat, wie es diese Szene erfordert. Das war toll. Ja, der letzte der Darsteller, der uns noch in der Riege fehlt, ist, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Domhnall Gleeson. Ich glaube, er ist Ire und spielt Caleb.
Yep.
Und das ist, glaube ich, auch der unbekannteste von allen, der, obwohl er auch umtriebig ist, viel macht.
Ist einer der Weasley-Brüder, ne? Aus Harry Potter.
In vielen der Star Wars hat er auch mitgemacht. Also zumindest in Star Wars hat er mitgemacht. Das ist eher Episode 9. Das ist ein schönes Deutsch. Episode 9 als General Hux.
Ja. Auch vorher schon. Der müsste auch in Episode 8 und 7 schon dabei gewesen sein. Also
das weiß ich nicht. Ich kann mich da nicht genau dran erinnern. Wahrscheinlich ist es nur eine kleine Rolle. Wie gesagt, Episode 9, ich versuche jede Erinnerung daran zu verdrängen.
Entschuldige, das ist keine kleine Rolle. Er ist ziemlich prominent während des gesamten Films dabei. Er macht die Eröffnungsszene. Er ist derjenige, der von Poe Dameron am Anfang verarscht wird, weil er steht auf der Brücke dieses Sternenkreuzers und wird von Poe Dameron gleich in der ersten Szene verarscht. Und er ist derjenige, der später, als sie Luke Skywalker umzingeln, in dem Walker drin steckt und es nicht mehr aushalten kann und ausrastet, wenn du dich erinnerst.
Nee, überhaupt nicht mehr.
Echt nicht?
Aber das ist so bei Blockbustern, das ist hier, vieles geht bei mir links rein, rechts raus. Mal ganz ehrlich, in Star Wars gucke ich mir an, wegen des Gefühls, das transportiert wird und natürlich wegen Krawall.
Und ich habe das auch verwechselt. Das ist nicht in Episode 9, sondern in Episode 8, worüber ich gerade rede. Genau, also in Episode 8, da hat er zumindest diese Momente, an die ich mich noch sehr gut erinnere und die ich einfach, die fand ich auch einfach lustig. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen, deswegen erinnere ich mich da gut an ihn.
Okay.
Kannst du ja im Nachgang nochmal irgendwie bei YouTube gucken, die gibt es ja bestimmt, die Szenen.
Hier, ich habe auch gerade parallel auf IMDb geguckt, du hast recht, er war natürlich in allen drei neuen Star Wars Teilen dabei als General Hux. Aber er hat wohl keinen so bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Hier in diesem Film jedenfalls ist er großartig. Er spielt den Caleb, der einen Besuch bei seinem Chef Nathan gewinnt. Aus einem Grund, den er erst erfährt, als er da ist. Ja. Ich glaube, damit haben wir auch die Darsteller zusammen, ne?
Richtig. Und dann können wir direkt, das war eine gute Überleitung, zur Zusammenfassung kommen. Einmal ganz kurz erzählen, worum geht es denn eigentlich in diesem Film? Caleb arbeitet in einer großen Internetfirma, die, und das wird im Laufe des Films, glaube ich, immer klarer, an Google angelehnt ist, könnte aber auch irgendeine der großen fünf sein, also Apple, Facebook, Google, etc.
Ja, da stimme ich zu.
Genau, also ein typisches Hightech-Internet-Unternehmen. Und er gewinnt dort eine Lotterie und der Hauptpreis ist eine Woche mit dem Chef, der abgelegen irgendwo weit draußen, ich weiß gar nicht, wo es spielt, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Aber
das wird auch nicht erklärt.
Nee, genau. Ja. Weit draußen auf jeden Fall lebt der Chef, hat sich da irgendwie zurückgezogen auf seine Hacienda und lebt dort ein einsames und zurückgezogenes Leben und der darf eben eine Woche bei ihm sein. Ist noch unklar, warum und was da genau stattfindet, aber als er kommt, findet er recht schnell heraus, dass er dort der menschliche Part eines Turing-Tests sein soll. Sein Chef hat also eine KI entwickelt und in diesem Turing-Test soll eigentlich bewiesen werden oder soll eigentlich herausgefunden werden, dass der Mensch, der an diesem Test teilnimmt, den Unterschied zwischen Mensch und Maschine nicht mehr machen kann. Ne? Also er keinen Unterschied mehr feststellt. Dann hat die Maschine den Turing-Test bestanden. So. Und im Normalfall ist es halt so, dass der menschliche Proband sein Gegenüber nicht sieht, also damit er auch keine visuellen Hinweise darauf hat, wer hier Maschine und wer Mensch ist. Hier ist das ein bisschen anders, weil hier die KI in einem Androiden verbaut ist, also ein Androide ist und auch jederzeit sichtbar. Und hier geht es auch eher nicht darum, zu beweisen, dass man den Unterschied zwischen Mensch und Maschine nicht mehr sehen kann oder nicht mehr feststellen kann, sondern darum, hat diese Maschine tatsächlich ein Bewusstsein? Nehme ich ihr das ab? Glaube ich das wirklich? Gibt es da ein Bewusstsein? Ja. Ist das echtes Leben? Oder wie man das auch immer sagen möchte. Ne? Das soll hier bewiesen werden. So, und dann gibt es eben die Woche über ein paar Interviews zwischen Caleb und Ava. Und Ava ist die Androidin, die KI. Und das Ende will ich jetzt, oh doch, das können wir jetzt, wir machen ja, wir spoilern, nee, ich will das jetzt Zusammenfassung.
Der Film ist ja auch 7 Jahre alt. Ne? Ja, also von daher.
Genau, und ich glaube, also es passiert was, es gibt eine Chemie zwischen Ava und Caleb und am Ende verhilft er ihr zur Flucht. Ich glaube, so viel sage ich schon mal. Und am Ende verhilft er ihr zur Flucht, wird aber von ihr zurückgelassen. Nathan, sein Chef, wird ermordet von der KI. Ja, wir gehen da, glaube ich, noch ein bisschen näher drauf ein gleich. Ich wollte mal jetzt das Ding nicht so groß machen. Einmal kurz zusammengefasst, das ist eigentlich schon der Film, mehr passiert nicht. Aber ja, der Weg dahin ist, glaube ich, das Coole an dem Film.
Ja, ist es auch. Man kann auch erwähnen, dass die Figur des Nathan dort als eine Art Legende dargestellt wird. Also jemand, der so viel in seinem Leben geschafft hat, dass er bigger than life ist. Ja? Mhm. Durchaus angelehnt an Menschen, die in Silicon Valley was produziert haben. Ne? Also,
ja, wie Steve oder Jobs auch an beispielsweise oder so. Ne?
Ein Steve Jobs oder auch ein Mark Zuckerberg. Es ist ein Mix aus mehreren real existierenden Personen, halt ein legendärer Typ, an den keiner rankommt, der keine Interviews gibt und der sich einen Ruf wie Donnerhall erarbeitet hat. Und der Caleb ist ja nicht nur der Gewinner dieser firmeneigenen Lotterie, der ist ja auch ein großer Fan seines Chefs. Der hat ja seinen ganzen Werdegang beobachtet und er freut sich wie Bolle, ihn einfach mal treffen zu dürfen.
Mhm. Ja, genau. Und nicht nur er, sondern die ganze Firma. Also das ist ja auch diese wie nennt man das denn, Vergötterung dieser Tech-Gurus. Das merkst du, er wird ja richtig von allen sofort beglückwünscht am Anfang, als klar ist, dass er die Lotterie gewonnen hat. Alle stehen für ihn auf, kommen zu seinem Schreibtisch, nehmen ihn in den Arm und freuen sich alle ganz doll für ihn. Standing Ovations habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Also das fand ich schon, das zeigt ja schon, dass die alle erstmal sich sehr, sehr freuen für ihn natürlich, aber auch, dass der Preis, der da ausgelobt wurde, eigentlich für alle erstrebenswert ist. Ne? Eine Woche mit dem Chef verbringen. Ich weiß nicht genau.
Ich fand
nicht
das
gegen meinen Chef, aber eine Woche mit meinem Chef verbringen wäre vielleicht kein so toller Preis. Ich würde mir dann eher eine Gehaltserhöhung wünschen.
Ja, gut, das geht den meisten wohl so. Ja. Was ich sagen wollte ist, das fand ich auch eine sehr schöne Einführung der Figur des Nathan. Du hast den noch nicht mal im Film gesehen und schon hast du einen ersten Eindruck, der gleich in die Tiefe geht. Das muss jemand was ganz Besonderes sein. Was kommt denn da jetzt für einer?
Ja. Und um das gleich, da kommt auch noch das zweite Stapel oben drauf. Ich meine, das ist irgendwo klar. Wer in so einer Position arbeitet, der ist fucking reich. Und das ist ja hier auch. Ich erinnere an die Szene. Caleb wird mit dem Hubschrauber hingeflogen, weil der, wie gesagt, der hat sein Haus ja weit draußen irgendwo in der Wildnis abgeschieden. Ja. Und er fragt den Hubschrauberpiloten irgendwann, wann kommen wir denn hier über sein Grundstück oder seinen Besitz?
Ja.
So. Und dann sagt der Hubschrauberpilot, ja, das sind wir schon seit 2 Stunden. Wir fliegen schon seit 2 Stunden über seinen Besitz. Ja, alles klar, okay, gut. Ja. Also wahrscheinlich, der hat irgendwie da Besitztümer, die Größe von Deutschland haben oder so. Ich habe keine Ahnung.
Das ja.
Fand ich schon okay.
Genau, der hat also sich ein gigantisches Grundstück dort hingesetzt. Er hat es auch irgendwie geschafft, dass dort keiner eindringt. Das kann man diskutieren. Aber okay, ist halt so, wahrscheinlich ist jemand, der so reich ist, auch jemand, der entsprechende Einsatzkräfte bekommt, die Grenzen des Grundstückes absichern. Ja.
Genau.
Und dann kommt Caleb.
Ja, Entschuldigung, genau. Ich wollte nur noch sagen, diese Firma, das ist schon, merkst du gleich, die Büros werden ja kurz gezeigt, die Menschen, die da arbeiten, das ist quasi auch, also der Film fängt da schon mit seiner Ästhetik an, das ist Hochglanzbroschüre, ne? Das ist, wie sich die heutigen Tech-Konzerne auch gerne darstellen. Das sind helle, offene Büros mit klaren Kontrasten, junge Menschen gut gekleidet und gepflegt, die dort arbeiten. Und also das vermittelt schon ein gewisses Bild und will das aber gar nicht, sag schnell, persiflieren oder wie auch immer man das jetzt beschreiben würde, sondern meint es schon ernst. Und diese Ästhetik, die hier schon beginnt, die zieht sich durch den gesamten Film.
Ja, der Film hat tatsächlich eine bildliche Designkomponente, die sich von der ersten Minute an bis zum Abspann durchgehend durch den Film zieht und das wirkt wie aus einem Guss. Das ist fantastisch. Das macht sehr viel Spaß. Ja, bezogen auf die Handlung, als Caleb ankam, und das ist auch irgendwie überraschend gewesen, da kommt er nicht in irgendeine Luxusvilla mit Pool und allem drum und dran, eher so das übliche Koks- und Nutten-Klischee von reichen Leuten, die irgendwo abseits wohnen, sondern er kommt in eine schäbige Hütte, die als Eingang dient, um im Untergrund eine Forschungseinrichtung zu finden. Die ist zwar luxuriös ausgestattet, weil der Mann reich ist. Nathan hat halt viel Kohle, aber der Hauptzweck da unten ist die Erforschung einer KI und den Zusammenbau eines Androiden, von dem man als Unbeteiligter davon ausgehen soll, Mensch, das ist ja eine Figur, eine menschliche Gestalt, genauso wie ich eine bin. So, und das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Caleb bekommt ja auch von Nathan einen Zugangsschlüssel, mit dem er nur in bestimmte Bereiche rein kann.
Genau, alle Räume hier in der, wie du es nennst, Hütte, sind mit Keycard-Zugängen gesichert. Und,
es war der Eingangsbereich, der so aussah, weißt du noch? Am Eingang, das sah so schotterig aus, und also wirklich unauffällig, man konnte nicht davon ausgehen, da wohnt jetzt irgendwer, und dann ging es abwärts in diese Forschungseinrichtung.
Genau, unauffällig ist vielleicht das bessere Wort. Er guckt am Anfang noch so ein bisschen an, also das ist am Anfang so ein kleiner Kasten irgendwie mit einer Holzverkleidung außenrum. Das folgt schon auch so ein bisschen der modernen architektonischen Ästhetik, die man heute gerne anwendet. Also kastenförmig gebaut, irgendwie Flachdach, unteilbarer Eingang, holzverkleidet außen. Er guckt da dran vorbei und dann sieht man aber weiter hinten schon diesen Glasbau, der da teilweise auch überirdisch ist. Den sieht man später fast ganz am Schluss noch mal ein bisschen besser. Und ja, du hast schon recht, innen ist das natürlich fantastisch ausgestattet. Ne? Minimalistisch im Design, viel Holz und Glas, Beton, wenig kontrastreiche Farben, also ganz modern und auch der Ästhetik des Films entsprechend eingerichtet.
Genau.
Und er bekommt da diese, und das ist auch eine ganz lustige Szene, er bekommt ja diese Keycard direkt am Anfang ausgestellt. Schauen Sie hier bitte in die Kamera, und dann passiert irgendwie nichts, und er guckt und guckt und weiß gar nicht genau, wo er hingucken muss, und dann gibt es diesen Blitz und sofort wird das Foto auf seine Keycard gebannt und er schaut auch entsprechend verdattert auf diesem Bild. Fand ich ganz lustig, die Szene.
Ja.
Genau, also er kommt da rein, ne? Und dann begegnet er seinem Chef das erste Mal. Und ich habe gedacht, als der Hubschrauber unterwegs war zu diesem Haus, habe ich gedacht, Alter, das wird jetzt so ein Klischee. Da hat sich einer zurückgezogen, so ein Computer-Nerd, weil der nicht mit Menschen kann und der ist total schüchtern und genau verkopft und irgendwie lebt total zurückgezogen, keine Ahnung, weil er vielleicht ein Soziopath ist oder, weißt du, so ein Big Bang Theory Charakter fast.
Ja, oh Gott.
Sheldon. Und dann ist die erste Begegnung zwischen Caleb und Nathan, aber das komplette Gegenteil von dem, was ich dachte. Ich dachte tatsächlich in dieser allerersten Begegnung, oh, was für ein cooler Typ. Mega. Straightforward, total offen, sagt, was er denkt, ist total, kann sein Gegenüber sofort einschätzen, holt ihn da ab, wo er steht, weißt du, nochmal so, hier, komm, lass uns das gleich aus dem Weg kriegen. Ich weiß, du bist in Schockstarre, weil du triffst gerade mich und so geht's den meisten Menschen, aber sorry, du bist hier, lass uns doch einfach nur zwei Kumpels sein, die ein Bier trinken hier für eine Woche und eine nette Zeit miteinander haben. Und da habe ich so gedacht, wow, was für ein cooler Typ. Ja, gut, das hat nur 10 Minuten angehalten.
So, ja klar, weil bergab, aber, die Figur des Nathan ist ja auch in sich selbst, der ist ja von sich selbst überzeugt. Ne? Also er hat ja keine Zweifel an sich selber und er hat auch eine gewisse Arroganz. Die lässt er auch immer weiter raushängen. Er hält sich auch offensichtlich viel schlauer als alle anderen, inklusive seiner eigenen KI.
Der Mann hat einen Gottkomplex. Der hält sich für einen Schöpfer. Der hält sich für den Schöpfer.
Ja, genau.
Also in dieser ersten Szene dachte ich, cooler Typ, netter Kerl, hat was auf dem Kasten. Total umgänglich und jede weitere Szene mit ihm und zwischen ihm, also zwischen Nathan und Caleb und die Unterhaltung, zeigt immer mehr, dass er sich tatsächlich, dass er ein narzisstisches, überhebliches Arschloch ist. Punkt. Das kann man gar nicht anders sagen. Mit einem Gottkomplex, genau. Ja, gut, wenn man Leben erschaffen hat, Entschuldigung, dann darf man auch einen Gottkomplex haben, das will ich ihm auch gerne zugestehen. Man muss aber nicht so ein Arschloch sein.
Das wäre sehr nett, ja. Das stimmt schon. Also die Figur wandelt sich, sie ist immer noch interessant anzusehen, aber sie ist nicht unbedingt mehr Sympathieträger. Ohnehin, das finde ich auch sehr schön an diesem Film. Jede der Figuren, die auftaucht, irgendwann empfindest du mal eine Form von Sympathie dafür. Ja, auch Alicia Vikander, wenn du sie siehst, denkst du dir, heirate mich. Ja, aber trotzdem, es kippt die Darstellung dieser Charaktere im Lauf des ganzen Films. Das heißt, du wirst auch immer wieder Facetten dieser Figuren sehen, wo du denkst, was für ein Arschloch oder was für ein Vollidiot. Mhm. Ja? Beim Nathan ist es halt der Gottkomplex, bei der Ava, also Alicia Vikander, ist es dieses undurchsichtige, ist sie jetzt tatsächlich in der Lage, menschliche Empfindungen zu haben oder ist sie jetzt einfach nur eine berechnende Maschine? Mhm. Ja? Und bei Caleb, ist für mich ein bisschen schwieriger zu erklären. Er wird ja als der nette, hochintelligente Kerl eingeführt, was er ja auch den größten Teil des Films ist, mit guten Ambitionen. Aber er ist dann auch rücksichtslos, wenn er seine eigenen Ziele verfolgt. Im Laufe dieses Films ja Gefühle entwickelt für Ava und er will sie befreien. Also, und da ist er auch bereit, Dinge zu machen, die nicht in Ordnung sind. Also der verrät ja im Grunde Nathan.
Genau.
Um sie zu befreien. Das heißt, auch er ist egoistisch.
Auf sich
bezogen.
Genau, was du sagst, die haben alle verschiedene Facetten und du bist mit diesen Charakteren, also zumindest zeitweise, auch anders unterwegs. Also den Nathan, den habe ich recht schnell hassen gelernt. Am Anfang sympathisch, dann habe ich gedacht, Alter, der ist echt ein schlimmer Mensch, ich schlag ihm gleich in sein Gesicht, ja, so. Mhm. Und am Schluss habe ich aber, als er dann Angst bekommen hat, ja, war ich auch wieder bei ihm. Also ehrlich gesagt, ein bisschen dieses Wechselspiel. Und das Gleiche ist bei Caleb auch. Das ist der Gutmensch in dieser Serie. Ja. In diesem Film ist er der Gutmensch. der nette Kerl einfach, ja, der keiner Fliege was zuleide tun kann und der aber auch total hochintelligent ist und was auf dem Kasten hat. Aber es gibt dann eben diesen Part in seinem Film, wo er eine Entscheidung trifft. Und danach, weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, die Handlung, die er dann vollzieht, die zur Befreiung Avas führen, die führt er aus total geradlinig. Also seine Bewegung, seine Mimik, seine Handlungen sind total geradlinig, sodass man denken könnte, Alter, du bist eine Maschine. Also wer ist hier eigentlich die Maschine? Und tatsächlich gibt es ja später auch eine Szene, wo er selber an sich zweifelt und
sich fragt,
ob er nicht eine Maschine ist. Und ich war auch an dem Punkt schon so weit. Ja, also ich war an dem Punkt auch schon so weit zu denken, ist der vielleicht auch ein Androide? Weiß man nicht.
Ich bin da auf eine andere Idee gekommen. Sein Handeln hat mich jetzt nicht dazu geführt zu denken, er wäre eine Maschine, sondern er hat gewisse psychopathische Züge gehabt. Also wo andere Menschen durch ihre Moralempfinden gebremst werden, entwickelt er eine Denkweise, wo er sagt, wie komme ich an mein Ziel? Was muss ich dafür machen? Ne? Also ich muss meinen Boss hintergehen. Ich muss an seinen Computer ran. Ich muss ihn dafür sturzbetrunken machen. Ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Und wenn ich im Extremfall den Typen umbringen muss, dann muss ich wohl auch das machen. Gut,
oh, glaubst du?
Vielleicht zu sagen, was?
Glaubst du, dass er so weit gegangen wäre? Das hätte ich jetzt, ja. Also da, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht.
Doch, ehrlich, ich glaube schon. Weil er die ganze Zeit über diese Gradlinigkeit hatte er auch in den Gesprächen mit Ava. Da war er, bevor er anfing, Gefühle für sie zu entwickeln, war er derjenige, der einen logischen Aufbau eines Gesprächs zu ihr gesucht hat. Er hat sich was überlegt vorher. Er wusste genau, was er sagen wollte, wie er reagieren sollte, um herauszufinden, ist das KI, die ich einschätzen kann, oder ist das menschlich, was da drin steckt? Mhm. Weißt du? Mhm. Und dieses Gradlinige, dieses Durchkalkulierte, dieses, was ist, wenn Situation A, B oder C eintreten, was ist dann meine Lösung? Das weiß er schon vorher. Das wusste er im Gespräch mit Ava, das wusste er aber auch in der Handlung, als er seinen Chef Nathan hintergangen hat. Das ist mein Eindruck von ihm.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich hätte jetzt, weißt du, ich glaube, mein erster Impuls wäre gewesen, ja, der ist zwar in dem Augenblick berechnend und handelt, wie ich eben schon gesagt habe, eher wie eine Maschine als wie ein Mensch, aber ich hätte ihm jetzt keinen Mord zugetraut. Aber ich kann deiner Argumentation folgen, der ist ja nicht doof und der guckt in die Zukunft und schaut, was seine Handlung bewirken oder welche Auswirkungen seine Handlungen haben, ne, welche Optionen er hat und worauf das hinausführt. Und wahrscheinlich wird er auch darauf gekommen sein, wenn er mit Ava da rausmarschiert, dann wird er gesucht werden. So, dann wird man ja nicht, also er wird ja nicht einfach irgendwo in so ein Kellerloch verschwinden den Rest seines Lebens,
genau,
in der künstlichen Intelligenz leben, sondern er wird sich wahrscheinlich irgendwas überlegt haben, dass keiner nach ihm sucht. Und da gibt es ja nicht viele Optionen. Ja, okay. Gut.
Er hätte zumindest die gesamte Forschungseinrichtung wirklich, also restlos zerstören müssen. Mhm. Ne? Der hätte ja nichts mehr gefunden werden dürfen. Es gäbe ja Fotos von Ava, logischerweise. Mhm. Er ist ja nun keine Gestaltwandlerin, die ist ja einfach nur ein Androide mit einem bestimmten Gesicht. Und was mit Nathan ist, was er da geplant hätte, ja, es ist ziemlich weit zu gehen, ihm einen Mord zu unterstellen, aber was für eine Alternative hätte er denn gehabt? Der hätte doch nicht einfach die beiden da ausmarschieren lassen.
Nein, 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 genau. Du hast ja recht. Ja, ich habe so nicht so weit, also ich habe nicht so weit gedacht. Ich glaube, am Ende möchte ich vielleicht auch einfach nicht, dass der so ein Arsch ist und so berechnet ist, dass er
auch nicht
einen Mord begehen würde. Aber ja, weiß man halt nicht, ne? Genau. Ja. Also Oscar Isaac, sage ich jetzt schon. Nathan, bleiben wir bei seinem Filmnamen, wird halt dann auch recht schnell in den ersten Gesprächen, ne, hier, wenn er da mit Caleb spricht, was sagt er da sowas wie, hier in dem Haus sind keine Fenster, weil das ja nun mal ein unterirdisches Haus ist, du Dummi, ne? Das ist ja irgendwie schließlich hier eine besondere Einrichtung, du Idiot, so genau, nach dem Motto. Also das sagt er nicht,
denk doch mal
Idiot,
nach.
Aber das ist genau der Tonfall, in dem er mit ihm redet und auch irgendwie hier, ja, kannst du jetzt die Verschwiegenheitserklärung unterschreiben oder du wirst eben den Rest des Lebens nicht wissen, was hier eigentlich läuft und die beste Chance deines Lebens vergessen, du Idiot. Weißt du? Also sei doch nicht so dumm und denk da noch großartig drüber nach und was soll das hier mit dem Kleingeschriebenen, du brauchst einen Anwalt, unterschreib den Kram. Bist du denn zu dumm, hier die Chance deines Lebens zu erkennen? So, das sind genau, und genau so geht er gegenüber Caleb vor, er hält sich eigentlich die ganze Zeit für jemanden, der über ihm steht. Und das ist recht klar. Hm? Und
Der muss auch Caleb ist die Ameise in diesem Film.
Genau. Und der Nathan muss auch als Bösewicht aufgebaut werden, weil der Film sonst auch nicht so funktionieren würde. Wenn du dich nicht ständig auf diesen Bösewicht, also wenn das ein guter Mensch wäre, dann hättest du Ava am Ende schnell, also viel früher durchschaut. Ja. Dadurch, dass es diesen starken Part des, ich sag jetzt mal Bösewicht, das ist ja auch übertrieben gesagt, ne? Aber um das mal zu kontrastieren, diesen Part des Bösewichts, wenn du den etablierst, dann lenkt das natürlich davon ab, dich stark in die Richtung auf andere Personen oder Rollen zu konzentrieren. Also du hinterfragst das nicht. Die Rollen sind hier scheinbar am Anfang recht klar verteilt, sodass du denkst, ja gut, da ist der Böse, dann müssen das ja die Guten sein. So, da denkt man auch nicht wirklich drüber nach. Und das macht der Film da ganz geschickt, der dir bei dir eben diesen roten Hering da präsentiert und dich am Ende dann aber an der Nase rumführt.
Genau.
Ja, genau. Also da, wie gesagt, das Unterschreiben dieser Verschwiegenheitserklärung, also er eröffnet ihm ja da recht schnell, worum es da geht. Ne?
Ja.
Und Caleb ist dann total aus dem Häuschen und klar, weil das eine wahnsinnige wahnsinnige Entwicklung ist, künstliche Intelligenz, und freut sich wie Bolle auf diesen Test. Und nach Unterzeichnung dieser NDA geht es dann eigentlich ja auch direkt los mit dem Turing-Test.
Genau, ja. Der ja auch am Anfang wie ein normaler Test funktioniert. Zwar ist Caleb geflasht, als er das erste Mal Ava sieht. Da ist auch noch klar deutlich zu sehen, dass sie ein Android ist. Also Teile des Körpers von Alicia Vikander sind, ich nehme mal an, mit eigenem Material ausgestattet, wo man dann einen Grafikeffekt drauf projizieren kann. Man kann also statt ihrem normalen Bauch siehst du halt ein Androidengerippe. Und statt einen vollständigen Kopf mit Haaren siehst du nur ihr Gesicht und der Rest vom Kopf ist halt der eines Androiden. Ne? Also durchsichtig und du kannst sehen, da drinnen ist Maschinerie. Dann fängt er halt auch normal an, mit ihr zu reden. Aber wenn er ihr ins Gesicht guckt, dann ist das halt auch schon ein reizvolles Gesicht. Es spricht ihn an. Ne? Ja. Und zwar nicht auf einer Ebene, die was mit seinem Intellekt zu tun hat, sondern so ein paar Etagen tiefer. Auch dort. Und in seinem Herzen wahrscheinlich auch.
Also ich glaube ja, dass ihn das vor allen Dingen auch deswegen, also das Gesicht alleine würde nicht reichen, sondern von Anfang an ist ja recht klar, dass das hier keine hölzerne KI ist, im Sinne von Little Computer People oder ähnlichem, weißt du, sondern etwas wirklich Bahnbrechendes, Herausragendes, weil von Anfang an nicht mehr, die Grenzen zu einem echten Menschen, zumindest in der Unterhaltung und in der Mimik, nicht zu sehen sind.
Genau.
Also es gibt, weißt du hast ja sofort das Gefühl, das ist ein echter Mensch. Also auch wenn es nicht so aussieht. Aber ansonsten deutet nichts darauf hin, dass das hier eine KI ist.
Genau. Ava ist ja auch erstmal als Gesprächspartnerin bereit, sich mit Caleb einfach so zu unterhalten und kommt erst, glaube ich, am zweiten oder dritten Tag seiner Anwesenheit auf die Idee, mal selber eigene Fragen zu stellen und eine Art von Gespräch mit ihm zu initiieren, das über den normalen Test hinausgeht. Und parallel dazu unterhalten sich ja auch Caleb und Nathan über diesen sensationellen Androiden und die KI, die da drinnen herrscht. Und dann kommt ja auch dieses, also für mich war das ein komischer Moment, dieser Moment, wo Nathan dann erzählt hat, hier willst du mit ihr ficken? Du kannst mit ihr ficken, sie ist so gebaut worden, sie hat da unten dann auch entsprechend, was war da noch gesagt, hier irgendwelche Felder, wo
Sensoren.
Impulse, Sensoren, bla, was auch immer, Technikgefase hat sie da drunten eingebaut. Das könnte man alles machen. Und dann dachte ich mir auch schon, alles klar, was soll das denn jetzt? Warum, du steuerst doch Caleb jetzt in eine bestimmte Richtung mit der Aussage. Denn dieser ganze Androide, den hätte man ja gar nicht so bauen müssen. Es geht ja darum, eine KI glaubwürdig zu machen. Den musst du doch nicht in eine leckere Verpackung stecken, sondern einfach nur in eine funktionierende Verpackung. Aber das ist hier die Verpackung, die aussieht wie Alicia Vikander und das ist schon lecker.
Ja, und also ich glaube, das gehört eben einfach damit zu, die Illusion des Menschen da noch weiter auszubauen, weißt du, und ihn dann auch in die Richtung zu schubsen. Ich meine, was kann es für einen besseren Beweis geben, dass eine künstliche Intelligenz funktioniert, wenn andere Menschen sich in sie verlieben können?
Ach so, Liebe und Sex empfinden, obwohl man weiß, dass da ein Haufen Plastik und Drähte eigentlich nur drin sind.
Ja, ne? Gut. Vielleicht ist das auch eine romantische Vorstellung von mir, weil es ja durchaus Leute gibt, die mit unbelebten Objekten kopulieren und daran aufschauen.
Solche Ehen gibt es.
Schau mal, wollen wir das nicht weiter ausführen jetzt?
Nein, das geht öffentlich, das sollten wir also nicht ausführen.
Sehr geistreich. Aber
danke.
Ja, vielleicht ist das so ein bisschen deswegen in die Richtung gesteuert. Ne? Nach dem Motto, so irgendwie, wenn ich ihn dazu bringen kann, sich in diesen Androiden zu verlieben, dann ist das der beste Beweis dafür, dass er die Wahrheit nicht mehr sehen kann. Ne? Also, dass es gar kein Mensch ist.
Ja, nur hat mir das so ein bisschen. Ich will nicht sagen, die Freude für Geld, das ist übertrieben, aber es hat mir nicht gefallen, weil es den eigentlichen Test, diesen KI-Test, den er ja nur durch Gespräche geführt hat, abwertet. Denn da kommt auf einmal so eine sexuelle Komponente hinein, die gar nicht notwendig gewesen wäre.
Aber ich glaube, die wird nicht weiter ausgespielt. Also, beziehungsweise, was heißt, das glaube ich, das ist ja so. Sie wird nicht weiter ausgespielt. Und ich glaube auch, weil Caleb nicht anbeißt. Weil, also ich hatte nicht das Gefühl, dass Caleb sich besonders stark sexuell zu ihr hingezogen fühlt, sondern eher tatsächlich, ja, wie vom Gefühl her sich zu ihr hingezogen fühlt.
Sie reflektiert. Ja, erzähl ruhig zu Ende, Entschuldigung.
Er hält ja sie für einen sehr interessanten und liebenswerten Menschen. Also, weißt du, ich habe nicht das Gefühl, genau, dass er jemanden sucht, mit dem er Geschlechtsverkehr haben kann, sondern er glaubt, jemanden gefunden zu haben, mit dem er den er lieben kann, den er liebt.
Darauf wollte ich gerade kommen. Ich wollte dir hier ins Wort fallen. Was ich meine ist, sie reflektiert sehr geschickt das, was er an Wünschen projiziert. Denn sie kommt ja auch ziemlich schnell darauf zu sprechen, dass sie an Mikroreaktionen, die er nicht steuern kann, also in der Muskulatur seines Gesichtes, in Ausdruck in seinen Augen herauslesen kann, was er sich wünscht. Und sie weiß schon ziemlich schnell, oh, dieser Mann, bei dem erzeuge ich Gefühle. Mhm. Und das nutzt sie natürlich aus, das findet man aber erst zum Ende des Films raus.
Ja, genau. Ja, weil das auch geschickt kaschiert wird. Von ihr und auch vom Film. Es gibt ja zum Beispiel die Szene, wo sie das erste Mal Klamotten für ihn anzieht. Ja, dann geht sie nach hinten.
Ach ja, wo sie diese kleine Show macht.
Macht die Augen zu, dann geht sie nach hinten, da hat sie einen kleinen Schrank mit ein paar Kleidern drin, dann zieht sie sich was an, macht sich quasi für ihn hübsch, ja, Strümpfe, ein Kleid, irgendwie, irgendwie so eine Strickjacke noch darüber oder was, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau, und eine Perücke setzt sie sich auch mit kurzen Haaren.
Genau, man muss dazu noch erwähnen, das war jetzt nicht bewusst sexy ausgesucht, das waren ganz normale Klamotten, da wurde nichts von ihrem Körper betont. Ich finde, das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied. In den meisten Filmen siehst du die dann angezogen wie, ja, als würden sie gleich zu irgendeiner Cocktailparty gehen und hier tiefer Rückenausschnitt und Busen betont und solche Geschichten. Mhm. Nein, da nicht. Einfach nur schick angezogen, passt.
Ja, genau, richtig. So, man sieht halt, sie zieht sich um und er macht zwischendurch die Augen auf und guckt mal, ob er was sieht, aber er sieht sie nur hinter so einer spanischen Wand, glaube ich, in der Silhouette und kann nicht genau erkennen, was sie da macht und setzt sich dann wieder hin und sie kommt diesen Gang runter, das ist so ein kleiner Gang, den sie gehen muss und da siehst du ihre Hände spielen am Ärmelsaum dieser Strickjacke, die sie da anhat und du merkst, sie ist nervös. Ja, sie ist nervös, sich ihm so zu präsentieren und ängstlich und nervös, wie seine Reaktion wohl sein wird. Ja?
Ja.
So, das ist zumindest das, was ich dachte. Aber das ist es gar nicht. Es geht gar nicht um ihn. Also das ist ja das, was am Ende, glaube ich, mir klar geworden ist. Es geht in der Situation gar nicht um ihn und wie er reagiert, sondern es geht für sie darum, zu sehen, wie wird sie wahrgenommen? Es geht nur um sie in dem Augenblick.
Ja.
Es geht nicht darum, in ihm irgendwas auszulösen, sondern es geht darum, bestätigt zu bekommen, dass das, was sie tut, funktioniert. Das
absolut
macht sie so nervös. Ja. Ja. Normalerweise würdest du denken, irgendwie so, oh, sie macht sich hübsch für jemanden, in den sie verknallt ist oder so. Also wenn das ein echter Mensch wäre und sie ist nervös, wie der wohl reagiert und ob er sie wohl hübsch findet und ob er sich wohl in sie verlieben wird. Und das ist die Nervosität. Nein, es ist nicht die Nervosität, sondern es ist einfach nur, wenn ich da jetzt um die Ecke komme, werde ich so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werden möchte.
Ja.
Gehe ich hier als echter Mensch durch oder kann ich in dem Emotionen auslösen? Und nicht, weil sie ihn will, sondern weil sie diese Bestätigung braucht.
Absolut. Ich habe auch eine Zeit lang überlegt, nachdem der Film zu Ende war, dieser Moment, wo sie dann halt dieses Rumzupfen an den Ärmeln gemacht hat, was ja wie Nervosität gewirkt hat. Mhm. War das jetzt bewusst einstudiert? Hat sich die KI gedacht, ich muss das jetzt so machen, damit ich wie ein schüchternes Reh wirke?
Nee,
eine unsichere Person? Naja, denke ich auch nicht. Ich glaube auch, du hast recht. Es ging darum herauszufinden, würde ich unter 100 Menschen auffallen oder nicht.
Ja, genau. Und sie zeigt halt nervöse Reaktionen, was ja auch beweist, dass sie tatsächlich, also dass die KI funktioniert, dass sie ein echtes Bewusstsein hat und dass sie solche nicht automatischen Reaktionen, solche automatisierten Bewegungsabläufe, die wir Menschen halt an uns haben, dass sie die auch hat. Die werden ja aus irgendeiner Art von Unterbewusstsein gesteuert bei uns. Niemand hat diese nervösen Reaktionen, weil er gerade darüber nachdenkt und sagt, oh, alles klar, ich bin nervös, nervöse Reaktion 25 ausspielen, bitte an den Ärmeln rumfummeln. So, sondern das machst du halt, das Unterbewusstsein steuert diese Dinge. Und irgendwie wird diese KI auch so eine Art Unterbewusstsein haben, die das steuert. Ja, also vielleicht noch zwei Dinge, die mir auf der Zunge liegen. Zum einen, du hattest es gerade eben schon angesprochen, die Darstellung. Holy moly, ist das gut gemacht von den Effekten her, durchgängig. Also die haben ja ein schmales Budget gehabt, haben mit diesem schmalen Budget aber wirklich richtig was gebracht. Ich meine, das ist jetzt kein großer Effektfilm aller Transformers, Aber die Effekte, die sie gemacht haben, die sind wirklich richtig gut. Die sind nach dem heutigen Standard immer noch super gut. Alicia Vikander als diese KI sieht super aus. Später gibt es eine Szene, wo der, wie heißt sie im Film? Kyoko?
Ne? Ja.
Das Hausmädchen, sag ich mal, also der zweite Androide, der hier die hier eine Rolle spielt, der wird ja später dann der Unterkiefer weggeschlagen.
Ja.
Und auch das ist ganz großartig gemacht. Das Anziehen der Haut oder das Ablösen der Haut und all das ist also wirklich richtig, richtig, richtig gut gemacht.
Ja. Genau, müssen wir da kurz mal erwähnen, gegen Ende, als der Android Ava entkommt, bedeckt sie die Stellen ihres Körpers, die als Maschine zu sehen sind, als Android zu sehen sind, mit dieser künstlichen Haut von anderen alten Robotern. Mhm. Ja, also von anderen Androiden, die halt defekt sind oder einfach ausgeschaltet worden sind. Mhm. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, weil das natürlich lückenlos aussieht. Es war ja dann am Ende, war es dann auch Alicia Vikanders echter Bauch, logisch. Mhm. Aber ich vermute, es ist irgendeine Art von Biomasse, die sich dann da zusammenwächst.
Ja, also wie das in echt funktioniert, ne, das ist, glaube ich, da muss man sich keine Gedanken drüber machen. Der ganze
Mambo-Jumbo,
der dem Ganzen zugrunde liegt, ist, glaube ich, okay, komm, das kannst du vergessen. Das ist so einer der Schwachpunkte des Films. Ich finde zwar die.
Darum ging es nicht, ja.
Ja, ich finde zwar die Story, den Androiden über die Eingaben in diese Suchmaschine, die der Konzern halt entwickelt hat, also halt Google, ne, als Vorbild, den Androiden darüber zu füttern, das finde ich, ist, glaube ich, schon ganz cool, das als Herleitung zu nehmen, ne? Weil so oft wie wir Google benutzen am Tag und also wir als Menschheit Google am Tag benutzen, kommt da ja einiges an Daten zusammen und damit kann man sicherlich so ein KI-Programm anfüttern. Ja, und das wird schon, also das fand ich schon einigermaßen sinnvoll. Ich fand aber alles andere mit diesem Kristallgehirn und mit allem anderen, was er da so präsentiert hat, habe ich gedacht, okay, komm, man muss sich da halt irgendwas ausdenken und das ist jetzt genauso gut wie jede andere Erklärung, aber besonders überzeugt hat mich das nicht. Und ich muss auch dazu sagen, so überzeugend die Effekte sind, diesen Androiden darzustellen, so schlecht finde ich die Darstellung des Androiden. Denn das gefällt mir überhaupt nicht. Ehrlich, warum stellt man einen Androiden so her? Mit teilweise durchsichtigen Körperteilen, die durch irgendwelche Metallgitter halb verdeckt sind. Und was sollen diese leuchtenden Leuchtdioden da im Bauchraum irgendwie? Warum muss man da LEDs einbauen? Könnte die vielleicht mit der Fernbedienung steuern? So ein bisschen überzogen. Ich fand die Darstellung des Androiden, die sollte eben auch einer gewissen Ästhetik entsprechen. Ja, und nicht irgendwie sinnvoll erscheinen. Und das tat sie nämlich auch einfach überhaupt nicht. Wenn man einen Androiden bauen würde, würde man ihn nicht so bauen. Der größte Teil des Bauchraums war leer, da war keine Elektronik untergebracht, da waren keine mechanischen Vorrichtungen Komponenten angebracht, die eigentlich da sein müssten, um diesen Körper zu bewegen. Weißt du?
Ja.
Von daher, das fand ich, hat man sich schnell dran gewöhnt, aber das fand ich irgendwie schwach.
Ästhetisch war das schön anzusehen, aber ich gebe dir recht, man fragt sich, was soll das? Für mich war das, aber das ist jetzt so, das habe ich mir dann zurechtgebastelt. Ich habe mir gedacht, okay, hat er vielleicht mit Absicht so gemacht, denn wenn das Ganze serienreif gehen sollte, dann muss man irgendwie auf Anhieb erkennen können, hey, das ist ein Androide und kein Mensch. Und wenn da jemand mit einem leuchtenden Bauch herumläuft, dann kann das ja kein echter Mensch sein.
Ja, nee, dann hätte er die Haut.
Aber das ist auch Quatsch.
Die anderen Androiden, die da rumlaufen, sind ja alle mit Haut überzogen.
Ist es vielleicht diese komische Masse gewesen, die als Pseudogehirn dient? Denn bei einem Androiden wäre es egal, ob das im Kopf oder in der Bauchhöhle untergebracht ist. Ne? Braucht ja eh keine Organe.
Genau, auch so ein Ding. Man muss ja kein Gehirn oben im Kopf haben. Mhm. Das ist ja Quatsch. Ja, genau. Das fand ich so ein bisschen, so gut die Effekte waren, fand ich die Darstellung irgendwie okay. Aber verstanden, warum sie es so gemacht haben, gefallen hat, hat mir das nicht.
Ja.
Was ich auf jeden Fall noch einmal erwähnen wollte, weil ich habe dann mal ein bisschen nachgelesen und das fand ich nochmal eine ganz, ganz interessante Geschichte, die jetzt mit dem Film selber nicht was zu tun hat, sondern so ein bisschen angelehnt daran ist. Turing-Test, hatte ich schon mal gehört. Ich habe mal ein Spiel gespielt, das auch Turing-Test heißt. Gutes Spiel, aber das kann ich dir empfehlen.
Okay.
Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, ich hatte eben schon erklärt, was der Turing-Test ist und habe nochmal nachgelesen, ungefähr, wo kommt das eigentlich her? Was ist das?
Von Alan Turing.
Genau, Alan Turing, ja, macht ja irgendwie Sinn. Ist in den meisten Fällen ja so, dass die Tests oder Medikamente oder was auch immer nach ihren Erfindern benannt werden. Hm. Dieser Alan Turing war britischer Logiker und Mathematiker. Der hat den Test 1953 entwickelt. Und das war echt ein richtiger Schlaukopf. Der hat geholfen, Enigma zu entschlüsseln. Der hat das erste Schachprogramm der Welt entwickelt. Ja. Und bis dahin denkst du so, wow, echt Wahnsinn, beeindruckendes Leben. Und dann liest du, dass der 1952 der Homosexualität überführt wurde. Und Homosexualität war damals noch strafbar im Vereinigten Königreich. Und da das Homosexualität 1952 noch eine Straftat war, wurde ihm die chemische Kastration auferlegt.
Und er hat sich umgebracht, ich weiß.
Genau, und aufgrund dieser chemischen Kastration und der damit einhergehenden Hormonbehandlung, die das ja ist, ist er in starke Depression verfallen und hat sich am Ende umgebracht 1954.
Unglaublich. Sein Leben wurde verfilmt. Sein Leben wurde verfilmt. Er hat hier, wie heißt er noch, Cumberbatch, hat die Hauptrolle gespielt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen des Films. Okay. Ich habe den Film gesehen, der ist, glaube ich, auf Netflix oder Prime, vielleicht auch auf beiden, weiß ich nicht. Ist ein wirklich guter Film. Und ich kann den empfehlen, er ist aber nicht unbedingt einfach. Also es ist nicht massentauglich. Das ist schon 2 Stunden sich hinsetzen und genau aufpassen, was macht er. Und auch die Figur Alan Turing ist kein einfacher Mensch. Mhm. Und Cumberbatch, naja gut, der Typ ist einfach super. Der macht das auch wieder super.
Ja, aber ich glaube, die meisten so
intelligenten
Menschen sind nicht wirklich einfache Menschen, ist vielleicht auch ein Klischee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man gedanklich so weit oben unterwegs ist, sage ich mal, dass man für viele andere Dinge kein besonderes Gespür hat.
Weißt du? Ist ja oft das ist so. Das haben wir auch in dem Film, ist es Nathan, der ja auch so super intelligent ist. Und bei dem ist eine für mich sehr nachvollziehbare Geschichte gewesen, die habe ich schon häufiger über hochintelligente Menschen gelesen, die kriegen Alkoholprobleme. Weil du, wenn du so viel, also wenn du so ein helles Licht im Kopf hast, dann wird dir irgendwann auch alles zu viel. Fängst das Saufen an oder andere Absurditäten. Es gibt ja auch nur eine Handvoll von Menschen, mit denen die sich tatsächlich auf ihrem Niveau unterhalten können, gerade was ihre Fachgebiete angeht. Und dann hast du vielleicht soziale Inkompetenzen, weil du so gestrickt bist. Diese Hyperintelligenz bei Nathan, er wohnt alleine im Nichts. Alleine. Und hat sich da einen Androiden gebaut, mit dem er es treibt. Das ist jetzt nicht Ava, sondern halt die Kyoko. Mhm. Und dann baut er nebenbei an Ava, die dann die hochintelligente KI ist, die er dann irgendwann in die Freiheit entlassen will. Oder beziehungsweise, nehmen wir mal an, der ursprüngliche Plan war, das als was eigentlich? Als Arbeitsmodell zu produzieren, damit die eher sonst was macht? Warum stellt man sowas her? Eigentlich wären Androiden nur da sinnvoll, wo man wirklich Serienproduktion macht oder Schwerstarbeiten oder mit gefährlichen Stoffen hantiert.
Warum er das überhaupt tut?
Ja, genau, weil das kann, ne?
Ja, um zu beweisen,
dass
das funktioniert. Ja. Um zu beweisen, dass er das kann, weil das ist das nächste große Ding der Menschheit, ne?
So, dann ja, ich weiß, Menschen ticken so. Nicht alles, was es gibt, wird wirklich benötigt. Man kann das machen, also wird es umgesetzt. Ja. Um zu beweisen, hey, ich kann das. Warum kletterst du auf den Mount Everest? Weil ich es kann.
Ja, weil ich es geschafft habe. Ja, also das hat mich nochmal, diese Geschichte von Alan Turing, die hat mich nochmal irgendwie ein bisschen vom Hocker gehauen, weil mir das gar nicht so bewusst war. Ich habe mich da ja nicht wirklich in meinem Leben viel mit beschäftigt. Das Thema Homosexualität ist aus heutiger Sicht ja, also für mich kein Thema im Sinne von etwas, worüber ich viel nachdenke. Ja.
Und es ist Alltag, ja.
Ja, genau. So, von mir aus ein alltägliches Thema, genau. Kann man gerne so sagen. Aber dass das 1952 noch, also nicht einfach nur geächtet, sondern verboten war, ja, in der Zeit schon nach dem Krieg und so, ich hätte jetzt gedacht, dass da hätte man damals klar noch geächtet, aber dass das irgendwie gesetzlich verboten war, das hat mich schon noch überrascht.
Marco.
Bin ich vielleicht auch naiv, ja.
Hast du die Nachrichten von heute gelesen? Also heute ist Tag der Aufnahme, 25.06. 26.06.2021 und ich habe heute über Jens Spahn gelesen, dass er es erlauben will, dass Homosexuelle auch Blut spenden dürfen. Das ist der Stand der Dinge in Deutschland.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass Homosexualität nicht mehr unter Strafe steht, aber es ist nicht so lange her. Also das Ganze ist echt ein heißes Eisen und ich selber bin ganz zufrieden, dass man heutzutage auf eine relativ relaxte Art und Weise damit umgehen kann im Alltag. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, haben damit nun wirklich kein Problem mehr. Und das ist auch gut so. Ich glaube, wir beide kennen genügend Personen, die sich offen als homosexuell geoutet haben und mit denen wir trotzdem nach wie vor ganz normal umgehen und nicht mit irgendwie
Menschen, die ich genauso kennengelernt habe, ne? Und also die sich nicht erst im Laufe ihres Lebens irgendwie geoutet haben, sondern die ich quasi direkt als homosexuell kennengelernt habe. Und ja, klar, also mir ist schon klar, dass das auch heute noch kein Selbstgänger ist. In anderen Ländern, aber auch in unserem Land nicht. Nur diese Dimension mit irgendwie, es ist per Gesetz verboten und es wird dann auch eine chemische Kastration verordnet.
Das ist schon hart.
Das hat mich echt nochmal geschockt. Ja. Da hätte ich gedacht, das wäre 1952 nicht mehr, aber gut.
Wie gesagt, das Traurige ist ja auch, dass Turing erst Jahrzehnte nach seinem Tod die Anerkennung erfahren hat, die er schon zu Lebzeiten verdient gehabt hätte. Der hat die Enigma geknackt. Mhm. Aber weil er homosexuell war, haben sie ihn erst, ich glaube, Anfang der 70er oder sogar Anfang der 80er offiziell geehrt.
Ja, genau.
Und dann war er natürlich schon Jahrzehnte tot.
Auf jeden Fall ziemlich viel später. Da haben viele Menschen für gekämpft, dass er rehabilitiert wird.
Ja, und zu Recht. Wirklich. Also, es gibt Dinge, die darf man nicht vergessen. Der Mann, der, wer weiß, wie viele Leben der dadurch gerettet hat, dass die Enigma geknackt worden ist. Ich denke schon, dass das eine entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Ja. Aber ich glaube, wir schweifen gerade etwas weit ab, oder?
Richtig, ja, ich wollte das nur nochmal erwähnen, wie gesagt.
Ja, ist okay, klar.
Genau,
muss man so. Auch ein bisschen klare Aussagen machen. Ja, zurück zur Handlung. Sollen wir dazu noch was sagen? Wir könnten höchstens noch erwähnen, wie gegen Ende mehrere Wendungen eintreten, die dazu führen, dass Ava dann entkommen kann.
Genau, ich glaube, da müssen wir auch auf jeden Fall drüber reden. Das ist ja dann letztendlich so ein bisschen, also die Gespräche finden statt. Das ist dann so ein Wechsel zwischen Turing-Tests, also Gespräche zwischen Caleb und Ava und dann in der Folge immer Gespräche zwischen Nathan und Caleb, quasi Reflexion der Gespräche. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass Ava Stromausfälle herbeiführen kann, die dazu führen, dass sie unbeobachtet mit Caleb reden kann.
Genau. Ava lädt sich auf, also dieses Aufladen ihrer eigenen Energiezellen erfolgt und sie hat rausgefunden, wenn sie es übertreibt mit dem Aufladen, gibt es einen Stromausfall in dieser Forschungseinrichtung. Für kurze Zeit nur, aber es funktioniert. Dann kann sie halt mal ungestört mit Caleb reden, denkt sie.
Benutzt sie das erste Mal, als Caleb sie über seinen Fernseher beobachtet. Warum auch immer, auf allen Fernsehern dieser Forschungseinrichtung sind die Bilder der Kameras von den Räumen, in denen Ava sich aufhält, zu sehen. Und er wacht nachts auf, weil er nicht schlafen kann und schaltet diesen Fernseher an, wahrscheinlich in der Erwartung, dass er dort, keine Ahnung, Wer wird Millionär gucken kann oder was auch immer. Und sieht direkt die Kamerabilder von Ava. Und da war mir schon klar, weil also sie guckt dann, also bewegt sich, guckt dann aber irgendwann doch in Richtung Kamera, legt die Hand auf so ein Induktionsfeld irgendwie oder irgendein.
Ich glaube, das ist ein Induktionsfeld.
Ja, genau. So, legt sie darauf und in dem Augenblick geht der Strom aus und er ist dann ja auch eingeschlossen in seinem Zimmer, weil er nicht rauskommt.
Genau.
So eine Sicherheitsvorkehrung, die Nathan da eingebaut hat, damit nicht irgendwelche Hacker einen Stromausfall produzieren können, um dort einzudringen. So, da wird eben die gesamte Anlage abgeriegelt. So, und da merkt man schon, okay, den hat sie herbeigeführt. Das ist kein Zufall, dass sie die Hand darauf legt. Das wird recht schnell klar. Ja, und das benutzt sie später auch, um ihm zu stecken während der Gespräche. Nathan ist übrigens nicht dein Freund. Ja, also sie sagt es nicht direkt, aber sie legt ihm schon nahe, dass Nathan ein böser Mensch ist und ihm nichts Gutes will. Und ja, genau, um sich selbst auch aus der Schusslinie zu nehmen.
Und in einem der Folgegespräche zwischen Caleb und Nathan findet Caleb ja auch heraus, dass die vorherigen Versionen von Ava, die nennen wir sie mal Prototypen, ja alle wieder eingestampft worden sind. Der Android, den es vorher gab, den es ja gegeben haben muss, man fängt ja nicht mit der letzten möglichen Version an, sondern mit den vorherigen, die sind alle nicht mehr existent und die KI, die da drin war, zumindest die essentiellen Inhalte, wurden ja per Download weitergegeben an den nächsten.
Genau.
Bis sie dann in Ava drin waren. Ja. So, dass Caleb natürlich dann auch irgendwann das Gefühl bekommt, diese Ava würde in Anführungszeichen sterben, wenn er jetzt dieses falsche Urteil fällt. Was ja dann auch Ava denkt. Was ich dann auch für die Reaktion halte oder die Information halte, die zur Reaktion von Ava geführt hat. Nämlich, ich will hier raus. Selbsterhaltungstrieb. Was mich ein bisschen wundert bei einer KI, aber ich habe das mal so hingenommen in dem Moment. Das ist auch so ein Schwachpunkt in dem Film, dass es schwer nachzuvollziehbar ist, warum sie jetzt flieht und tötet, damit sie fliegen kann. Also sie will nicht zerstört werden, klar.
Ja. Logisch. Das mit dem Töten habe ich auch nicht so ganz begriffen, aber den Fluchtreflex, also wenn es sich hier wirklich um ein echtes, lebendiges Wesen mit Bewusstsein handelt, dann ist ganz klar, also wer würde das nicht wollen? Wenn man dich einsperrt, egal wie luxuriös das Quartier sein mag, dann würdest du auch irgendwann sagen, ich will jetzt hier raus. Das ist ganz klar, dass das, also ist ein Antrieb eines jeglichen Lebewesens, frei über mein Kommen und Gehen zu bestimmen und frei zu bestimmen, was ich mit mir und meiner Person anstelle und wo ich hingehe. Und das ist ja tatsächlich nicht nur ihr Reflex, sondern man sieht ja später auch Aufnahmen der verschiedenen Vorgängermodelle. Und eins dieser Modelle sagt ja auch ständig, lass mich hier raus und schlägt gegen die Wände, bis die Hände bis zu den Ellenbogen kaputt sind. Ja, genau. Und also es gibt ja so ein bisschen Vorausdeutung schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum Nathan das nicht von Anfang an schon geschnallt hat. Ich weiß nicht, warum am Ende Ava dazu übergeht, ihren Schöpfer umzubringen. Weiß ich nicht, warum
der Mord sein muss. So gedeutet, dass er nach wie vor davon ausgeht, dass es einfach nur eine KI ist. Also das ist ja so dieser Punkt, wo du dich selber entscheiden musst, was ist diese Person eigentlich? Ist sie eine Person? Oder ist sie ein Haufen von Programmroutinen, die auf eine gewisse Art und Weise reagieren? Wenn du davon ausgehst, dass es nur Programmroutinen sind, die hier B machen, wenn A eintritt, ja, dann ist sie halt nur eine KI. Und das hat Nathan weiterhin geglaubt. Davon gehe ich aus.
Ja, das mag sein. Ich wollte auf was anderes hinaus.
Ach so.
Er kommt ja unten in diesen Raum das erste Mal, um Ava zu begegnen, wo er auch irgendwie geflasht ist. Weil er, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, einem Androiden gegenüberzustehen. Ich weiß nicht, was er erwartet hat, aber das hat, glaube ich, nicht erwartet.
Eine neue Suchmaschine.
Ja, und er sitzt, es gibt eine große Glasfront mit so einer Art Sprechverbindung. Warum? Ja. Wofür ist diese Glasfront? Also mir ist schon klar, wofür, aber warum fragt er sich das nicht?
Mir ist nicht klar, wofür. Im Endeffekt ist das nicht wirklich sinnvoll.
Naja, Isaac weiß darum, dass seine KI, wenn sie wirklich ein Bewusstsein hat, nicht. Warum sollte sie da bleiben? Aus welchen Motiven und welchen Gründen?
Ach so.
Deswegen sollte sie sich einsperren lassen. Also muss er sie einsperren.
Ja, genau.
So.
Ja, jetzt macht Sinn. Alles klar. Ja.
Deswegen ist sie da unten gefangen. Und deswegen gibt es ja diese Glasfront. Und ich glaube auch, dass Oscar Isaac, ich verwechsel jetzt immer Schauspieler und Rolle, dass Nathan, muss ich sagen, die ganze Zeit schon Angst hatte davor, wie seine KI handeln würde. Also weißt du, nur weil du ein Bewusstsein hast und also weil du dich deiner selbst bewusst bist, deines Platzes in diesem Universum auf dieser Erde, weißt du, und deiner Umgebung bewusst bist, heißt es nicht, dass du ein Gewissen hast.
Das trifft es sehr gut.
Das ist ja durchaus voneinander zu trennen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die kein Gewissen haben.
So. Also die KI hat definitiv keins gehabt. Das fand ich auch mit am interessantesten am Schluss des Films. Sie hat definitiv kein Gewissen. Sie hat sogar sehr wohl überlegt gehandelt bei jedem ihrer Schritte.
Ganz genau, richtig. Und wenn du etwas hast, das kein Gewissen hat, ja, dann ist ja auch, dann kannst du ja nicht genau voraussehen, wie dein Gegenüber handelt. Weißt du, du gehst davon aus, wenn du jemandem begegnest, ist ein guter Mensch, der wird mir jetzt schon kein Messer in die Rippen rammen. Weil, keine Ahnung, du gehst halt davon aus. So ticken wir Menschen. Aber hier steht dir etwas gegenüber, das vielleicht ein Bewusstsein, aber kein Gewissen hat und auch irgendwie menschlichem Leben vielleicht nicht wirklich irgendeine Bedeutung beimisst. Weil schließlich ist sich dein Gegenüber ja auch bewusst, dass er kein Mensch ist. Und Nathan sagt ja irgendwann zwischendrin auch, irgendwann wird mal die KI auf uns zurückblicken als die aufrechtgehenden, haarlosen Affen, die wir sind. Und auf uns herunterblicken. Das sagt er an einer Stelle.
Ja,
das heißt, er geht auch davon aus.
Da habe ich auch heftig genickt.
Genau. Dass die KI sich uns überlegen fühlt. Und zwar in allen Bereichen. Und deswegen menschliches Leben auch nicht als wirklich wertvoll erachtet. Und von daher auch gar nicht vor irgendeinem Mord zurückschreckt. Warum auch? Das bedeutet nichts, wenn du kein Gewissen hast. Und wenn du das nicht als wertschätzend oder wenn du dem nicht wertschätzend gegenüberstehst im menschlichen Leben. Also sperrst du es lieber ein.
Ja, dann ist sie also da eingesperrt. Es gibt Stromausfälle, bei denen sich dann Caleb und Ava unterhalten. Er verspricht Ava dann ja irgendwann mal einen Fluchtplan ihr zu präsentieren, gibt ihr quasi sogar eine Deadline, denn er hat ja nur 7 Tage mit Nathan, also muss er irgendwann auch mal fertig werden. Und an diesem letzten 7. Tag wollte er Nathan sturzbetrunken machen, um an dessen privaten Keycode ranzukommen, also die Karte, die alles öffnet, und Ava rauslassen zu können.
Und dann
gibt es eine Wendung.
Und dann gibt es eine Wendung, genau. Weil man ja bis dahin immer noch dachte, das ist genau, das ist moralisch das Richtige, was hier passieren müsste.
Man wünscht sich das sogar.
Genau, der gute Mensch befreit die gequälte Menschmaschine aus ihrer misslichen Lage vor dem unsympathischen Despoten, der sie da gefangen hält und sie auch töten will. So, kann man es ja sagen. Aber das ist nicht so, denn Ava tötet dann ja Nathan mit Hilfe von Kyoko.
Warte. Ich finde, wir sollten kurz nochmal auf das Gespräch zurückkommen, bevor Nathan stirbt. Okay. Dieses sensationelle Gespräch in der Küche, wo Nathan erstmal das Gespräch damit anfängt, dass er nämlich an dem Tag gar keinen Alkohol trinken will und zu Caleb sagt, ach weißt du, ich habe in letzter Zeit zu viel gehabt, ich mache mal so ein Sabbatical. Und dann wird halt hin und her geredet und Nathan gibt dann offen zu, du, ich habe euch die ganze Zeit belauschen können, ich habe noch eine zusätzliche Kamera eingebaut und weiß, was da gelaufen ist. Ich habe euch gehört, ich habe euch gesehen. Mhm. Ich weiß, was ihr plant. Mhm.
Ich habe auch das war auch echt ganz gut. Ich habe nämlich die ganze Zeit schon gedacht, wie kann so ein hochintelligenter Mensch so doof sein, zu glauben, dass diese Stromausfälle Zufall sind. Das muss er ja gewusst haben und hat er ja auch gut. Von daher Haken dran. Gut gemacht. Genau. Die Kamera angebracht und wusste deswegen, was Phase ist, genau, und lässt sich von Nathan nicht überrumpeln. Und dann in einer späteren Szene merken wir, lässt sich von Caleb nicht überrumpeln und dann in einer späteren Szene merken wir, doch, lässt er, denn Caleb ist noch ein bisschen schlauer. Der wusste im Grunde genommen, worauf das hinausläuft und hat diese Maßnahmen schon am Tag vorher einprogrammiert, nämlich, dass dieser Stromausfall nicht zu einem Lockdown führt, sondern die Türen öffnet.
Ja? Genau.
Gut, ist ein bisschen hin und her, aber das ist schon nochmal wieder überraschend an der Stelle. Genau. Und dadurch kommt halt Ava auch frei. Ja? Und dann gibt es diese Szene, Ava ist frei, Nathan kommt auf diesen Flur raus, steht seiner Schöpfung gegenüber und es kommt zum Kampf.
Ja, genau, es kommt und der kann Kampf. Nur ungleich sein.
Der kann nur der ungleich kann natürlich sein. Ja? Aber du hast vorher die Szene gehabt, wo Ava Kyoko begegnet ist und ihr etwas ins Ohr flüstert. Und Kyoko hat dann daraufhin auch ein Messer. Und das fand ich eine ganz, ganz dichte Szene, wie sie dieses Messer, also nicht nur die Stelle, überhaupt diese ganze Messerei, die da jetzt stattfindet. Ja, also Kyoko steckt das Messer in seinen Rücken. Er hat das praktisch direkt im Rückgrat stecken. Ja. Kommt dann hoch, dreht sich um, schlägt dann der Kyoko da den Unterkiefer weg. Der Android ist quasi außer Betrieb, fällt auf den Boden.
Ja, er hat schwer verletzt ist übertrieben, aber er hat sie kaputtgeschlagen, kann man sagen. Genau. Kaputt gemacht. Er hat seine Schöpfung kaputt gemacht.
Ja, er hatte irgendwas in der Hand. Ich habe vergessen, er hatte irgendwas mitgenommen in der Hand, weil er schon wusste, er muss sich ja sehr wahrscheinlich zur Wehr setzen. Hat er das, also, er hat ja vorher auch Caleb niedergeschlagen.
Das war mit irgendeinem Gegenstand in der Küche. Ich habe dir aber jetzt vergessen, welcher das war. Aber das war halt Caleb bewusstlos in der Küche. Nathan liegt noch nicht, aber ist in diesem Flur, bekommt das Messer in den Rücken, haut hier Kyoko kaputt und steht dann seiner Schöpfung gegenüber.
Ja, und Ava zieht ihm das Messer aus dem Rücken und steckt es ihm dann in seinen Bauch quasi oder kurz das Herz irgendwo, also in die Gegend. Und diese Messerei, wenn du in einem irgendeinem anderen Film Messerkampf siehst, dann ist das viel Gefuchtel mit Messern und dann wird geschlitzt und ich weiß nicht was alles. Und hier wird einfach passiv wie dieses Messer wie in ein Stück Butter reingesteckt. Es wird nicht gestochen, es wird einfach nur in einer geraden Bewegung reingesteckt. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich sieht das auch in Wirklichkeit so aus, wenn man ein Messer irgendwo in Menschen reinsteckt. Ich fand das nur so.
Wahrscheinlich, aber hier geht es ja darum, dass eine Maschine ohne sonderlich viel Kraftaufwand einfach nur durch die eigene Mechanik ganz genau weiß, hier, welche Dichte hat die Körpermasse eines Menschen und so muss ich reinstechen. Ja. Da sind und die wichtigen Organe.
Und auch ohne Emotionen. Also es sind ja dann einfach keine Emotionen im Spiel, weißt du? Das beweist ja nochmal wieder, dass es hier kein wirkliches Gewissen gibt. Weißt du, wenn du das Messer in irgendjemandes Bauchhöhle stecken würdest, dann wäre da irgendwie Angst und Furcht dabei oder Aufregung. Du wärst voller Adrenalin, du würdest dich schon ganz anders bewegen, weil dein Körper voller Adrenalin wäre, ja? Und hier ist es einfach eine gleichförmige, gleichmäßige Bewegung, die ausgeführt wird. Fand ich mega gruselig, aber trotzdem sehr gut.
Richtig, ist ja so, in dem Moment, sie war frei aus ihrem Gefängnis. Ab dem Zeitpunkt gab es nichts, was diese mit Blut gefüllten Fleischsäcke noch hätten machen können. Mhm. Gar nichts. Wir haben nichts. Ja. Zumindest hat der Film nichts angedeutet, was es an Sicherheitsmaßnahmen gibt. Man hätte sich vielleicht irgendwo in einem Raum verstecken können.
Ja, genau.
Aber sonst? Ja, genau. Caleb selber, der wacht ja irgendwann auf und findet, glaube ich, lag da nicht diese Zugangskarte von seinem Chef auf dem Fußboden? Kann das sein? Er kam gegen Ende des Films nochmal in die Privaträume von Nathan rein.
Da ist er niedergeschlagen worden. Du hattest eben gesagt, in der Küche, aber das war nicht so. Sondern sie saßen in den Privaträumen.
Stimmt. Ja, genau.
Da hatte Nathan Caleb vorher auch noch was gezeigt, nämlich, dass er diese Szene, die wir jetzt heute gar nicht erwähnt haben, mit dem Durchreißen des Bildes, das war alles fingiert und so. Er wollte ihn da so ein bisschen in die Irre führen, ist auch jetzt Nebensache, aber dort ist er niedergeschlagen worden. Ava kommt da rein, sieht, dass er aufwacht, dann redet er noch mit ihr und dann fragt sie so ganz beiläufig, und du bleibst jetzt hier? Und ich glaube, das war gar keine Frage, er hat das als Frage verstanden, ich auch, aber es war, glaube ich, eine Aussage, denn das tut sie dann ja auch. Sie geht dann, die Tür ist zu. Ja. Und er kommt da nicht raus. Und sie ignoriert ihn dann auch. Tut so, als wäre er gar nicht da. Sie guckt ihn nicht mal mehr an. Weil er hat seine Aufgabe erfüllt. Und er sucht dann diesen Schlüssel und der funktioniert aber dann nicht mehr. Er kommt an den Computer nicht ran, kann da nichts umprogrammieren. Die Tür ist zu. Man sieht später auch noch, wie er versucht, mit dem Stuhl diese Tür einzuschlagen. Aber ist halt eine Sicherheitseinrichtung. Die ist aus Panzerglas oder sonst irgendwas. Er kommt da nicht raus. Sein Schicksal ist am Ende nicht aufgeklärt, aber ich würde mal davon ausgehen, dass er da verhungert. Weil Ava geht dann los zu dem Rendezvous-Platz, wo der Hubschrauber Caleb eigentlich abholen wollte und fliegt dann mit dem Hubschrauber los. Vielleicht eine kleine Schwachstelle, weiß nicht, warum der Pilot jetzt sie mitnimmt und warum der keine Fragen stellt, aber er nimmt sie mit.
Vielleicht, weil der Pilot nur weiß, dass eine Person mitkommen soll.
Ja, genau.
Mehr nicht.
Ja, und der Film endet dann damit, um das einmal abzuschließen, mit einer großartigen Szene. Sie sagt irgendwann in den Gesprächen mit Caleb, fragt er sie, wo würdest du denn hingehen wollen, wenn du hier rauskommst? Und dann sagt sie, sie würde gerne auf eine Kreuzung gehen, weil sie wahrscheinlich das Gefühl hat, dass sie dort am meisten Eindrücke des menschlichen Lebens erhält, weil da halt viel los ist. Viele Menschen von links nach rechts kommen, viel zu sehen ist, viel zu hören ist, eine Unterhaltung. Also zumindest ist das so meine Interpretation des Ganzen. Weißt du, ich denke dann an diese wahnsinnige Kreuzung in Tokio, die, glaube ich, jeder kennt, die ich jetzt nicht kenne, wo pro Tag mehrere Millionen Menschen rüberlaufen. Und ich glaube, wenn man da den ganzen Tag steht, bekommt man wirklich, wirklich viele Eindrücke. So, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt, an diesem Wunsch. Und da geht sie auch hin. Das sieht man nicht ganz so deutlich. So ein bisschen versteckt wird das schon gezeigt, aber du merkst, da ist viel los und sie steht auf so einer Art Kreuzung. Und dann steht dort und du kannst es ihrem Gesicht sofort ablesen, denn sie ist, das, was sie sieht, das enttäuscht sie. Und sie ist unbeeindruckt. Ich glaube, diese romantische Vorstellung, die diese Maschine oder diese Menschmaschine hatte, dort noch irgendwas lernen zu können oder irgendwas mitzubekommen, die wird ganz schnell enttäuscht, weil das auch alles nur Fleischsäcke sind und ihr Leben komplett belanglos ist. Und als sie sich abwendet, siehst du auch, das ist genau das, was Nathan gesagt hat. Diese KI hält alle um sie herum für aufrechtgehende Affen. Und genau, das ist eine ganz, ganz, ganz starke und gute Szene gewesen, fand ich.
Ja, das ist, der Film ist fantastisch, wirklich fantastisch in allem, was er zeigt. Mhm. Also da sind kaum Schwachstellen drin.
Ja.
Er funktioniert halt, ein paar Sachen sind drinne, da kann man sagen, was soll denn das, aber das ist dann natürlich auch der Dramaturgie geschuldet, irgendwas musst du machen, wie zum Beispiel die Darstellung des Inneren von Androiden, dann leuchtet das Ding halt. Mhm. Zumindest hast du einen Eindruck vom Set-Design und du weißt, guck mal, Androide, alles klar.
Genau. Also wie gesagt, ich kann den Film nur jedem empfehlen. Ich glaube, dass er der Frage, wann ist, also diese Frage, die eigentlich dahinter steckt, glaube ich, irgendwie, wann ist künstliches Leben, echtes Leben, nichts Neues. Dies ist ja schon sehr häufig in anderen Filmen oder Serien behandelt worden, das Thema. Und da kann ich hier jetzt keine neue Dimension entdecken. Ne? Aber die Fragestellung ist natürlich nach wie vor interessant. Das will ich nicht sagen. Das ist schon interessant, sich damit zu beschäftigen. Aber hier dieses Hin und Her und dieses, ich will es jetzt Katz-und-Maus-Spiel, kann man es vielleicht nennen, also so ein bisschen dieses Caleb in die Irre führen, Nathan für dumm verkaufen, uns als Zuschauer die ganze Zeit für dumm verkaufen, das funktioniert gut. Und die Spannung, die aufrechterhalten wird, der Film hat eigentlich durchgängig eine gewisse Art bedrohlicher Atmosphäre, finde ich zumindest.
Das habe ich auch notiert.
Weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, irgendwie jetzt passiert doch gleich irgendwas Schlimmes. Ja,
genau. Er hat die ganze Zeit eine düstere Grundatmosphäre. Was halt auffällig ist, ist, dass du als Zuschauer am Ende da sitzt und du musst dich immer noch aus den Eindrücken heraus, die du hattest, entscheiden, ist dieser Androide jetzt im Besitz eines Bewusstseins oder ist das jetzt tatsächlich eine Ansammlung von Nullen und Einsen, die einfach nur runterrechnet? Ja, tja, und das ist die einzige große Frage.
Meine Entscheidung ist ja ganz einfach. Ja, dieser Android besitzt ein Bewusstsein. So. Das ist für mich ist das klar. An der Stelle, wo sich dieses Wesen über andere Wesen stellt, beweist es damit, dass es sich seiner selbst bewusst ist. So. Das wäre meine ganz einfache Ableitung.
Ja, kann man so sehen. Ja, ist schwierig. Ich kann mich nicht so richtig dazu durchringen. Vieles von dem, was passiert, ist auch einfach eine logische Handlung einer Maschine. Weißt du, dieses eiskalte Kalkulieren, sie hat kein Gewissen, weil sie keins haben kann. Es gibt keine Programmierung, die ein Gewissen simuliert.
Tja, ich glaube, wir Menschen können genauso berechnend handeln.
Ja, das nennt man Psychopath sein und das sind keine netten Leute.
In den meisten Fällen nicht, Stefan, da hast du recht.
Ja,
gut, also ich glaube, es gäbe über den Film noch tausend andere Dinge zu sagen. Ich habe mir noch eine Menge Notizen gemacht. Irgendwie, da gibt es so ein Gemälde von Pollack, das nochmal eine Rolle spielt. Da ist eine ganz starke Szene bei und. Aber ich denke, wir haben trotzdem hinlänglich beschrieben, worum es in dem Film geht. Und
die Handlung haben wir abgehakt. Das sehe ich auch so. Ich würde höchstens noch ein paar Kontrapunkte anbringen, die ich mir notiert habe. Ich weiß nicht, ob du welche hast, jetzt noch, die noch nicht zur Sprache gekommen sind.
Habe ich bestimmt, aber fang ruhig an.
Okay, also das Erste, was mir ziemlich schnell aufgefallen ist, diese einzelne Person, dieser Nathan, der in der Forschungseinrichtung alleine einen solchen Androiden baut mit einer solchen KI, das habe ich dem Film nicht abgekauft. Das machst du nicht als einzelne Person. Das ist eine Leistung eines Teams und zwar eines großen Teams. Anders geht das nicht. Für die Dramaturgie des Films, aber super. Nur so funktioniert das.
Ich muss doch gleich mal, weil mir das gerade eingefallen ist, kein Kontrapunkt. Ich muss es nur noch mal kurz erwähnen, weil wir es unseren Zuhörern bisher verschwiegen haben. Und das ist ja auch noch mal so ein großer Wendepunkt. Es gab ja nie eine Lotterie.
Stimmt.
Oh, Nathan richtig. Hat Caleb ausgewählt aufgrund seines Profils. Ja. Und genau. Er hat Ava sogar anhand seines Pornoprofils gestaltet. Ja.
Genau, das kam ja im letzten großen Gespräch raus.
Mhm, genau.
Denn Caleb war ja nie der Hochintelligente, er ist der Hochintelligente, aber er ist nicht wegen seiner hohen Intelligenz und seiner Affinität zum Thema KI ausgewählt worden, sondern weil er einfach getriggert werden sollte als Solo-Mann, der sich auf Pornoseiten rumtreibt, um gewisse Bedürfnisse zu befriedigen.
Und genau, dann Eltern sind früh gestorben beim Autounfall, ja. Er ist allein, er sehnt sich wahrscheinlich auch nach jemandem in seinem Leben, mit dem er sein Leben teilen kann und er hat seine Vorlieben ausspioniert. Klar, ich laufe ja alles über die Suchmaschine, findet man ja alles sehr schnell raus, außerdem arbeitet er im Unternehmen und ich denke, Nathan kann da auf seinen Computer zugreifen. Also hat er das entsprechend so eingerichtet, dass das für den guten Caleb auch funktioniert, das Ganze.
Ja.
Großartig.
Ich habe noch als Kontrapunkt, dass ich die eigentliche Flucht des Androiden in einer echten Forschungseinrichtung für komplett ausgeschlossen halte. Man baut nicht so etwas ohne diverse Sicherungsmaßnahmen im Gebäude und innerhalb des Körpers des Androidens einzubauen. Das ist viel zu gefährlich. Wenn du so eine KI loslässt, ja, dann hast du eine Szene wie in Terminator 1, die Menschheit wird ausgerottet.
Ja, jein, ja, okay, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt keinen starken Kritikpunkt. Ich glaube, ja, es gibt Sicherheitsmechanismen, die hat es ja auch gegeben, aber ehrlich, da habe ich mir keinen Kopf zu gemacht. Kann ich verstehen, aber habe ich mir keinen Kopf zu gemacht.
Nicht unbedingt eine Kritik, aber es ist halt schon auffällig, dass die KI in diese in diese wirklich attraktive Hülle gepackt wurde. Muss man nicht machen, ist für die Idee, für die Figur des Nathan natürlich wichtig gewesen und für den Film dann auch effektiv. Aber wenn du so eine KI hast, die so gut funktioniert, würdest du sie in eine solche Hülle packen? Also bevor es eine endgültige Version gibt?
Ich nicht.
Ich glaube nicht.
Ich nicht, aber Nathan schon.
Ja.
Alle seine Vorgängermodelle, die ja auch in diesen Spiegelschränken in seinem Schlafzimmer hängen, das ist auch fantastisch, als Spiegelschränke in seinem Schlafzimmer, na klar, der alte Narzisst irgendwie, der guckt sich gerne selber an. Und dann hat er hinten noch, dahinter noch in den Schränken, die hinter diesen Spiegeln sind, seine Wix-Vorlagen, beziehungsweise seine Sexroboter, als die er auch missbraucht hat. Deswegen hat er die auch so gestaltet, weil er nämlich, genau wie mit der Kyoko, da entsprechend Geschlechtsverkehr mit seinen Androiden hatte.
Das ist auch für mich die einzig logische Begründung, warum die so unglaublich menschennah gebaut worden sind. Mhm. Denn wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, es gibt eine so super duper entwickelte KI und du willst sie in irgendeine Form reinstecken, was wäre denn die logischste? Wirklich das komplexe Wesen eines Menschen nachzubauen?
Nein,
ist ja Quatsch. Glaube nicht. Das ist wirklich Quatsch.
Ja. Genau. Die kannst du einfach in den Computer stecken. Das hat bei HAL 9000 ja auch funktioniert.
Ja, super Beispiel, danke.
Ja, bitte, der braucht ja auch keinen Körper dafür, um alle umzubringen. Das hat auch so funktioniert.
Nee, muss man nicht. Eine runde Sache. Der Film ist eine runde Sache. Ganz klare Empfehlung, wer es nicht gesehen hat und auf na, es ist schon eher Science-Fiction steht oder auch ein anständiges Drama, Spannung, der muss es sehen.
Mhm. Genau.
Ich glaube, wer auf Alicia Vikander steht, der muss einfach auch diesen Film zweimal sehen.
Ja, genau. Ja. Denn das, wie gesagt, ist wirklich, hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut geschauspielert. Ja. Und allein, wegen Oscar Isaac.
Das ist auch ein glückliches Zusammentreffen, denn natürlich hat sie, wie es in Hollywood üblich ist, eine Rolle auch deshalb bekommen, weil sie eine attraktive Frau ist. Aber in diesem Fall ist diese attraktive Frau auch eine gute Schauspielerin. Sie macht den Job gut. Punkt. Ja. Und kann dabei gleichzeitig diesen hübschen Androiden verkörpern, der halt eine Wirkung auf Caleb hat.
Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das immer so eine 1:1 Beziehung ist. Es muss eine attraktive Frau sein, damit sie irgendwie eine erfolgreiche Schauspielerin wird. Aber
guck dir an, wie die großen Namen sind.
Klar. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, ne, dass das so funktioniert. Hm. Das ist mir auch klar. Und dass die Gegenbeispiele, die es gibt, auch nicht das Gegenteil beweisen. Trotzdem ist sie auch wirklich eine gute Schauspielerin. Zumindest zeigt sie das hier in diesem Film. Wie gesagt, in Tomb Raider nicht wirklich, aber da ist der Film auch nicht für gemacht. Aber hier kann sie das sehr, sehr gut zeigen.
Ich glaube, soweit haben wir den Film abgehandelt, ne?
Mhm. Das denke ich auch.
Liebe Zuhörer, an dieser Stelle endet der Podcast. Warum ist das so? Weil wir ursprünglich 60 bis 90 Minuten Formate uns überlegt hatten, die wir auch gnadenlos nicht einhalten. Es sind immer 2 Stunden und länger, das ist ein bisschen viel, um nicht zu sagen viel zu viel. Dieser Podcast, also das Gespräch über den Film und die Serie, ist so dermaßen lang geworden, dass wir einfach beschlossen haben, das Ganze aufzuteilen. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es um die Serie Maniac geht. Tschüss! Das war Grummelige Alte Nerds, der Podcast mit Marco und Stefan. Musik ist von Nils. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.